Welcome to the Where Is My Weed At Podcast.
Ready?
Ready.
Sehr gut. Ey, vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen. Also wir sind heute in Baden-Württemberg bei Vibes in bei Marc.
Bitte? Metzing.
Okay, ja. Ich wusste ja nicht, ob man das sagen darf oder nicht. Und von daher, aber wir sind ja sowieso beide Unternehmer und in diese Cannabis-Branche. Deswegen steht ja auch überall auf im Impressum.
Wo genau, ich bin verwundert, dass du meine Firma noch nicht gegoogelt.
Nochmal ein bisschen Disclaimer. Erklär mir bitte erstmal direkt, was haben wir hier?
Du meinst, das ist das Glas hier oben? Mhm.
Dieser wunderschöne großes Glas.
Ja, da haben wir eine Pflanze drin namens Cannabis Sativa. Mhm. Aber ohne berauschende Stoffe, wie man es vielleicht kennt. Manche kennen das vielleicht unter dem Namen einfach nur Cannabis. Aber dieses hier, was wir hier sehen, hat keine berauschende Wirkung. Mhm. Hat ein THC-Gehalt weit, weit unter 0,2. Ist sogar jetzt das eine CBG-Genetik.
Also ich möchte später auf jeden Fall nochmal drüber reden und dann auch tiefer reingehen. Also unbedingt riechen auf jeden Fall.
Also ist das Aromaprodukt, was ich hier nutze, um die Raumluft ein bisschen zu aromatisieren.
Mhm. Aber was ich als erstes sagen will, wunderschöne Region hier in Baden-Württemberg. Ich hatte echt nicht gedacht, dass es erstmal natürlich die Landschaft ist übelst krass, natürlich auch wegen der Weinregion, das ist so hügelig. Und die Location, jedes Dorf oder jede Stadt ist echt schöner als die anderen. Und ich frage mich, warum ich nicht so viel von Baden-Württemberg eigentlich mitbekommen habe, so. Eigentlich, weißt du, ich meine?
Also deine Zuhörer wissen es ja bestimmt auch, du hast mir bestimmt auch schon erzählt, aber wo bist du in Deutschland?
Ich komme, genau, machen wir die kurze Version. sonst sagen die Zuhörer, die erzählt wieder, woher der kommt. Also ich komme aus Indonesien mit 19 nach Berlin. 2 Jahre habe ich gelebt, habe Deutsch gelernt und dann die deutsche Abitur da gemacht und dann in Bonn studiert. Und dann nach Nürnberg gezogen sozusagen. Aber natürlich Stuttgart und Heidelberg und so weiter kenne ich halt als Stadt. Aber die Region kenne ich halt noch nicht so gut. Und jetzt bin ich...
Also ich weiß es natürlich, war auch nicht so gemeint. Aber guckt euch die Folgen an, wo er genau herkommt. Das ist auf jeden Fall interessant. Aber sofern ist ja jetzt Nürnberg von der Stuttgarter ländlichen Region nicht. Also da gibt es ja schon gesellschaftliche Unterschiede, aber so...
Ja, eben. Ja, eben deswegen.
Allgemein das Leben dort so und das Ländliche ist ja in Nürnberg auch schön, oder?
Ja, absolut. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt auf einmal Bayern nicht mag oder so. Ich liebe Bayern, ich liebe es auch dort zu wohnen, auch wenn es, was Cannabis angeht, so ziemlich, ziemlich hart so zugeht. Aber einfach die Region hätte ich nicht gedacht. Also ich bin... erzähle ich gleich auch die Geschichte, warum ich hier in Baden-Württemberg für einen Monat bin. Ich bin ja jetzt in Sindelfingen für einen Monat und ich dachte, ja, okay, Sindelfingen halt so, ne? Und auch Tübingen zum Beispiel, wegen der Behandlung von meinem Schwager. Die Innenstadt in Tübingen ist hammerhart schön zum Beispiel. Und auch Sindelfingen, die ganzen Wohngegend, wo es dann direkt am Wald ist und so weiter. Das habe ich einfach nicht erwartet. Und das hat mich einfach ein bisschen überrascht sozusagen. Auch wenn der Grund hier so ein bisschen traurig ist, warum ich hier bin. Aber ich muss ja natürlich die Zeit hier einfach ausnutzen.
Ja, also freut mich auch, dass wir uns wieder sehen. Also deswegen auch herzlich willkommen bei mir privat zu Hause. Gab's so auch noch nie, auch die zuschauen oder zu.
Oh, dankeschön.
Freut mich unheimlich, dass du mich schon das zweite Mal.
Genau.
Suchst. Jetzt das letzte Mal in Österreich. Das
waren wir outdoor auf dem Handfeld.
Das war auch super nice. Und
das war legendärer Podcast.
Deswegen hat es mich auch gefreut und bin gespannt, was wir heute für andere Themen und weitere Themen finden. Aber wir haben uns ja da ein paar Gedanken gemacht. Schön, dass du auch hier dieses Umfeld jetzt so ein bisschen erlebst. Und deswegen wollen wir, glaube ich, heute auch ein bisschen persönlicher werden. Aber da würde ich schon, wenn du jetzt nicht was anderes vorhattest.
Was?
Die Frage geben, warum sind wir denn heute hier und was machst du bei mir jetzt hier auf dem schwäbischen Land?
Genau. Also meine Schwester, ihr Mann, also mein Schwager, hat Gehirntumor und muss in Tübingen behandelt werden. Die machen so diese Immunotherapie. Ich eigentlich von dem Konzept her verspreche ich mich eigentlich viel, weil das bekämpft man Krebs sozusagen von innen aus und jetzt anders als beim Chemo zum Beispiel, dass man ja eigentlich den ganzen Körper kaputt macht sozusagen, ne? Und eigentlich ist der auf einem guten Weg, aber der bekommt so Ödeme, oder? Heißt es so? Genau.
Ödeme oder
Ex. Im Gehirn, genau. Und der bekommt dann sozusagen Anfälle. Und seit 2 Tagen probieren wir tatsächlich mit CBD-Öl. Mhm. Und da ist meine Schwester glücklicherweise natürlich auch offen dafür und sagt, ja, also ich meine CBD, was kann man dann da noch kaputt machen sozusagen, wenn du so Chemopillen reinschluckst sozusagen. Und das schauen wir mal. Also ich hoffe, das hilft dann ein bisschen auf jeden Fall und das dann auch ein bisschen überzeugt, weil meine Schwester erlebt mich natürlich einfach als Dauerkiffer so. Aber ich mache meinen Haushalt trotzdem.
Ja, dann ist es schwerer, sowas anzubringen.
Ja, also, genau.
Da muss ich jetzt aus meiner Perspektive natürlich auch schon mit der Erfahrung, die ich habe, ein bisschen sagen, die weiß ja nicht, wer hier zuhört oder sich Informationen beschafft, ja. So CBD oder von dem, was du wahrscheinlich redest, CBD-Tropfen.
CBD-Öltropfen, genau.
Letztendlich ein Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Kann natürlich unterstützend in so einer Therapie, auch während einer Chemo vor allem wirken. Es gibt auch wissenschaftliche Hinweise, dass man dem nachgehen sollte und dass es wissenschaftlich gesehen sehr gering die Wahrscheinlichkeit ist, dass es schädlich ist. Mhm. Und das bedeutet in unserer Schulmedizin schon mal sehr, sehr viel. Das heißt, man kann damit nichts falsch machen, aber es ist letztendlich dann schon auch in der Dosierung, wie du die heutzutage auf dem Markt kaufen kannst, eine Nahrungsergänzung. Wenn man jetzt im wissenschaftlichen Bereich mit CBD arbeitet, hast du halt bis zu über das 100-fache genau diese Dosierung, die du halt.
Echt? Das wusste ich gar nicht.
Ja, also, ne, ich müsste jetzt lügen, um hier mit Fachwissen zu prahlen, bin ich absolut nicht da die konkrete Ansprechperson, aber ich meine, ne, so klinische Studien fangen dann wirklich hauptsächlich bei über 150, 200 Milligramm reines CBD wirklich an.
Wow,
da muss man sagen, die meisten Studien finden natürlich mit reinem CBD auch statt, weil das ein prüfbarer Stoff ist im Vergleich zu einem Vollextrakt. Aber es gibt auch einige Studien oder kleinere Untersuchungen mit Vollextrakten, die auch beweisen, dass man halt aufgrund des Entourage-Effekts weniger von der einzelnen Substanz an sich braucht, weil das Zusammenspiel viel wirksamer ist.
Aber wieso gibt es dann CBD in der Dosierung nicht auf dem Markt dann?
Ja, das ist eine gute Frage. Also
es ist eher gesetzlich bedingt, oder?
Naja, es ist bedingt. Gesetzlich ist alles bedingt, ne? Sonst wäre der ganze Markt komplett anders. Wie er sich dann entwickelt hätte, ist die andere Frage. Aber aktuell, ohne das Thema jetzt direkt gleich ausschweifen zu lassen, wollen die Konsumenten das halt auch. Also ne, gerade wenn jetzt jemand eine Erkrankung hat in der Familie, wie jetzt du, dann suchen die Verwandten oder die auch den Zugang zu diesen Informationen wie CBD finden, ganz schnell Lösungen. Und wenn man je nachdem neu in der Thematik ist, dann kann man schon leicht dem verfallen, dass man lieber ein 20-prozentiges CBD-Öl kauft als ein 10-prozentiges, weil Weil mehr hilft ja auch.
Das haben wir auch gemacht tatsächlich. Also
viel
wir haben
hilft viel so nach dem Motto, und das ist so ein bisschen diese oberflächliche Sichtweise, die verständlicherweise von dem normalen Konsumentenmarkt ausgeht. Die Frage ist, von wem wird das ja verkauft? Das sind die Händler, das ist sehr viel Online-Shops, das heißt, da ist jetzt nicht eine Aufklärung wie im Sinne von einem Einzelhandel. Und diese CBD-Shops, da gibt es unheimlich tolle Mitarbeiter, da gibt es unheimlich tolle Shops, aber es gibt halt auch sehr viel neue Bereiche für neue Leute, ne? Da sind auch Mitarbeiter, natürlich, du kannst nicht erwarten, dass in allen diesen hunderten Shops, die es mittlerweile gibt, sich jeder auch auskennt, auch juristisch gesehen und gesundheitlich gesehen mit Health Claims und sonstiges. Und da haben wir ja natürlich ein bisschen auch diese Schnittmenge zwischen was ist Nahrungsergänzung und was ist wirklich dann auch ein Heilversprechen und was erhoffen sich die Leute?
Ja, da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. So, ich habe da auch meiner Schwester natürlich auch ein bisschen so Erwartungsmanagement gemacht, dass sie sagt, also bei einigen funktioniert das, aber das ist genauso wie bei jeder andere Pflanze oder Kräuter, dass man, also das mal funktioniert, mal nicht, und deswegen ist es halt so, ne?
Genau, und in diesen Shops ist die Frage, ob diese Information auch so fachgebunden stattfindet. Da haben wir wieder juristische Fragestellungen, dass diese Shops ja gar keine gesundheitlichen Aussagen machen dürfen. Mhm. Also auch die ehrliche Aufklärung in gewisser Weise gegebenenfalls gar nicht möglich ist. Das hat angefangen früher in Österreich vor 3-4 Jahren, oder auch in Deutschland hat man dann Aussagen von medizinischen Vereinen ausgedruckt und in einem Shop hinterlegt.
Okay.
Weil man selber die Aussage nicht treffen darf, aber halt die Aussage eines Vereines darf man abdrucken und zeigen. Und so hat es ein bisschen angefangen, dass man halt das schon auch mixt mit diesem medizinischen Bereich, der halt schon auch sehr reglementiert ist, was gerade Werbesachen angeht.
Okay. Du meintest eben Zugang zu Cannabis über Familie. Also war das auch eine persönliche Erfahrung von dir? Also wie kamst du zu Cannabis über Familienmitglied oder?
Ja, da fangen wir eigentlich jetzt erst wirklich an mit dem Podcast.
Das war Intro.
Das ist ja so ein bisschen die Geschichte, wenn ich da auch für die Mithörer und Mitzuschauer das erklären kann, warum Ib nun nochmal auf mich zukam, weil er die Hintergrundgeschichte von mir ein bisschen gehört hat und wir jetzt uns natürlich auch in der aktuellen familiären Geschichte darüber ein bisschen unterhalten haben. Und meine Agentur, über die wir uns das letzte Mal unterhalten haben, und das Marketing und der kapitalistische Teil von mir, den haben wir letztes Mal
abgehandelt. Lang lebe des Kapitalismus.
Aber grundsätzlich auch die Agentur, wo ich ja natürlich sehr viel mit Cannabis-Szene-Leuten und so zu tun habe, auch sehr viel mit Cannabis-Marketing, aber nicht ausschließlich. Ich komme ja aus dem allgemeinen Medienmanagement-Bereich und habe das jahrelang gemacht. Und habe für die Tabakindustrie auch gearbeitet und hatte aber halt einen familiären Fall, dass meine Mom an Lungenkrebs erkrankt ist, in einem Alter, wo man es jetzt nicht sich unbedingt hofft, dass die Mom krank wird.
Mhm. Wie alt war sie, wenn ich fragen darf?
63.
Oh, okay.
Bei Diagnose, aber man weiß ja erstmal nicht, was das bedeutet.
Mein Schwager, der ist auch so um den Dreh, also in das Alter. Also ich weiß leider nicht, wie alt der genau ist, aber auf jeden Fall über 60. Also ich glaube 61 oder 62, glaube ich.
Darf ich fragen, welches Stadium der Glioblastom?
Glioblastom. Ist das, ne? Ich kann eigentlich nicht genau sagen, in welchem Stadium, aber so wie es sich herausgestellt hat, war der geht ja immer joggen sozusagen, und eines Tages war das so, dass er 2 Stunden lang einfach nicht heimgekommen ist, und der geht normalerweise immer nur 1 Stunde joggen, und dann hat meine Schwester natürlich ich habe 2 Schwestern und in der Geschwistergruppe sozusagen WhatsApp geschrieben, ja, ich habe Angst, keine Ahnung, vielleicht vergisst er keine Ahnung was, weil der in letzter Zeit manchmal vergisst, wo der Mülleimer ist zum Beispiel zu Hause. Aber sie hat natürlich nur einfach nur drüber gewitzelt, ja, du kriegst Alzheimer oder so, ne? Und dann hat sie natürlich eher gedacht, okay, Alzheimer. Und dann hat sie dann ihre Tochter auf die Suche geschickt, und dann hat sie ihn auch gefunden, und dann hat sie gesagt, hey, willst du jetzt eigentlich heim? Und er meinte, ja, aber ich weiß nicht mehr wohin sozusagen. Ne? Und dann haben die gedacht, okay, ist es jetzt Alzheimer? Und dann haben die Familienfreunde angerufen, zum Arzt, und haben gesagt, ja, eigentlich beim Alzheimer, wenn der schon vergisst so viel, dann ist es schon eigentlich Endstadium, also das ist eigentlich eher unwahrscheinlich.
Kommt nicht von heute auf morgen.
Genau, es ist unwahrscheinlich, und dann deswegen haben die sich einfach testen lassen, ich glaube CT-Scan, und dann haben die dann den Gehirntumor herausgefunden sozusagen.
Ja, ich kenne diese ganze Diagnoseprozedur. Es ist immer ein bisschen aufwendig, bis man erstmal darauf kommt.
Wie haben die denn eigentlich bei deiner Mama herausgefunden?
Ja, eben da war es auch ein langwieriger Prozess. So erstmal interne lange Erkältung einfach, ne, wo man einfach schwach ist. Bei ihr, meine Mom war hier in dem Raum, wo wir sitzen. Das war ihr Medizin- und Kosmetikstudio. Hat sie medizinische Fußpflegen und Gesichtspflegen und so gemacht. Hat sehr erfolgreich auch einen Direktvertrieb hier gemacht. Und sie wurde einfach erkältet. Das hat nicht aufgehört, ne? Und wir waren dann auch gemeinsam noch in Österreich bei unserer Familie, wo meine Mom ursprünglich herkommt, und haben dann noch Weihnachten gefeiert. Sie war halt immer ein bisschen erkältet. Ich war zu dieser Zeit aber auch beruflich.
Lang meinst du jetzt monatelang oder
Wochen? Ja, so 2-3 Monate.
Ah, okay, das ist schon extrem.
Sie war aber jetzt auch nie jemand, der dann
oft krank schon ist.
Aber auch direkt zum Arzt ist, ne? Aber der Arzt dann halt auch nichts gefunden. Dann war meine Mom auch der Naturheilkunde sehr aufgeschlossen, hat da auch sehr viele Kontakte gehabt, eben durch ihren Job. Und hat das immer untersucht und das waren Prozesse von 2-3 Monaten, wo dann irgendwie nach 2 Monaten bei ihr wirklich von ihr aus der Gedanke kam, also es war eine Blutuntersuchung, wo komische Werte waren und ihr die Heilpraktikerin empfohlen hat, einen Arzt jetzt schon wirklich dringend auch anderweitig zu fragen, weil der wirkliche Hausarzt bei denselben Blutergebnissen nichts weiter unternommen hat.
Ah, Mann.
Aber zum Glück diese Heilpraktikerin auch gesagt hat, also da stimmt irgendwas gar nicht. Und meine Mom kam dann selber drauf und hat gemeint, mir tut der Rücken weh. Ich habe Rückenschmerzen. Und kam selber auf diesen Gedanken, das könnte die Lunge sein. Und mit dieser Idee ging sie zum
Arzt. Aber wieso? Wieso von Rücken jetzt zu Lungen?
Weil die Lunge hauptsächlich eigentlich am Rücken auch sitzt. Und wenn du Lungenschmerzen hast, das sehr oft ähnlich wie Rückenschmerzen eigentlich rüberkommt.
Ey, ich hab die ganze Zeit immer Rückenschmerzen, seit Jahren vielleicht.
Also ich würde dir jetzt nicht empfehlen, pauschal deine Lunge röntgen zu lassen.
Oder aber so. Ich sitze auch ziemlich schlecht bei der Arbeit, 8 Stunden lang. Ich
würde dir auf jeden Fall empfehlen, kein Tabak mehr in die Joints und zu vapen vielleicht zukünftig.
Ey, das sowieso. Also ich habe früher eigentlich immer pur geraucht und dann habe ich mich, also jetzt schlecht natürlich, das ist meine eigene Verantwortung, aber ich sag's trotzdem, so anstecken lassen. Und ich genieße es jetzt aktuell voll einfach mit Tabak. Ich habe es ja damals auch geraucht, viel. Und dann habe ich aufgehört. Und dann habe ich seit jetzt mittlerweile vielleicht 3 Jahren wieder mit Tabak geraucht.
Hey, no hate. So, ich komme auch nicht von dem Tabak weg. Ich bin auch mehr Tabak-Junk als Cannabis-Junk. Aber wäre schön, wenn ohne. Aber also auf jeden Fall kam das, dass meine Mom da sehr von Eigenintention dann drauf kam, ey, ich habe Rückenschmerzen, was ist mit der Lunge? Und dann kam es ins Rollen, ne? Röntgenbild, Blasen, Schatten und CT und Diagnose. Und dann stellt man fest, ja, okay, da ist was. Wissen wir nicht, da ist so ein fetter Knubbel, ja, ist auf jeden Fall Krebs in der Lunge. Und in der deutschen Medizin ist es halt so, wirklich in allen, fast allen Krebsarten, außer wahrscheinlich beim Glioblastom so, dass man eine Biopsie dann macht von diesem Krebsgewebe. Das heißt, man sticht da in diesen Tumor rein und nimmt da eine Gewebeentnahme und die wird analysiert und aufgrund ein paar wissenschaftlichen Analysen kann man halt gewisse Gene in diesen Tumoren feststellen und für ein paar gibt es gewisse Medikamente. Damals natürlich ist es super neu, wenn du mit so einer Diagnose konfrontiert wirst, auch in der Familie und natürlich auch privat viel dranhängt. So, ich war auch zu der Zeit nicht zu Hause.
Wie alt warst du denn da?
23, 24,
okay.
2015.
Ja, schon hart.
Also ich hatte da eine Wohnung und einen Job in Stuttgart und den habe ich dann auch im Laufe der paar wenigen Wochen direkt aufgegeben, die Wohnung auch, bin zurück nach Hause. Mein Dad hatte zum Glück zu der Zeit schon die Rente begonnen, hat aber so Nebenjobs gemacht, weil er einfach gerne was machen wollte. Und dann war es für mich aber ganz schnell klar, dass ich zurück nach Hause muss, als sofort klar war, meine Mom kann ihre Selbstständigkeit nicht fortführen. Und man muss sich vorstellen, so, du wartest erst so ein, zwei Wochen auf diese Diagnose und auf bla und kein Termin kommt schnell genug. Und auf einmal hast du eine Diagnose und dann heißt es, ja, wir haben jetzt die eine Möglichkeit, die Chemo, und das empfehlen wir, und morgen um 8 geht's los. So, und dann geht die Chemo rein und dann wirkt die halt auch gleich im Falle von meiner Mom, ihrem Tumor und auch der Art, wie fortgeschritten es ist, wie es meistens bei Lungenkrebs der Fall ist, hat die Chemo auch so gewirkt, dass sie halt sehr schnell handlungsunfähig war, beruflich und auch privat.
Ja.
Deswegen ich dann ziemlich schnell nach Hause gekommen bin. Und dann hat die Chemo angefangen. Und das ist in diesem Fall halt die einzige Behandlungsmöglichkeit. Damals haben die Ärzte gesagt, sie soll sich auf ein Jahr circa einstellen. Also sie soll ja ihr Leben jetzt ruhig beenden und mit allen Leuten klarkommen. Und das war schon ein deutliches Zeichen natürlich. Ne? Und dann kam die Chemo und dann natürlich auch für eine Person, die eben mit Kosmetik zu tun hat. Ne? Meine Mom war eine wunderschöne, aktive Frau für 63 Jahren, mitten im Leben. Weiß nicht, ob ihr das Bild hier sehen könnt. Hier sieht man ja auch noch ein bisschen was von ihr. Und so von jetzt auf gleich komplett unselbstständig.
Das kann ich mir vorstellen. Also
wahrscheinlich auch aufgrund der Schmerzen, die dann sehr schnell kamen und auch der Medikamente, hatte sie als Individuum, als Person gar nicht mehr die Zeit, auch das alles wirklich zu verstehen und zu begreifen, was abging. Das ist so ein bisschen das...
Stimmt, ja.
Das Heftige, aber auch das, wofür ich dankbar sein muss heute, dass es kein jahrelanger Schmerzenskampf war.
Wie lange hat sie noch gelebt nach der Diagnose?
4,5 Monate.
Okay. Das ist heftig schnell.
Das so echt jede Woche zu Woche war halt komplett anders. Ne? Also dann kam ein Schlaganfall, dann kam der andere Schlaganfall, dann kam hier eine Infektion, dann kam hier wieder eine Antibiotika-Kur, dann kam hier ein Blähbauch, dann na, also es war so viel Krasses. Ne? Auf einmal musstest du zu Hause Zugänge legen, weil es nicht anders ging und so.
Okay. Aber wie kamst du denn jetzt zu dem Cannabis?
Jetzt kommen mir ein bisschen die Tränen. Ne?
Alles aber gut.
Es ist meine Story. Ja, genau dadurch. Also es war, klar, Cannabis kannte ich so. Hat man immer probiert, wobei ich da in jungen Jahren jetzt nicht ein übertriebenes Verlangen danach hatte. Und es hat mich dann sehr überrascht, dass meine Mom direkt zur Chemotherapie dazu THC verschrieben bekommen hat. Also Dronabinol damals. Und das hat mich einfach interessiert. Ich habe mich ein bisschen, wie gesagt, hatte meinen Job aufgegeben. Und klar, dann versuchst du dich daheim ein bisschen zu informieren, was gibt es denn gerade für Behandlungsmöglichkeiten. Und habe da auch mich mit dem Arzt in der Klinik ziemlich gut verstanden und bin dann halt auf das CBD und auf Rick Simpson in den USA gestoßen, auf Charlotte's Web und auf diese ganzen, ja, wie CBD halt wirklich angefangen hat. Das waren ja wirklich damals so die Anfänge in Europa. Gab es in Europa dann eben ein paar wenige Firmen, unter anderem Endoka in Dänemark, Medihemp im Burgenland und Metrofarm in der Schweiz, mit denen ich da anfangs im Austausch war und die alle auch mit Ausnahme von Medihemp, glaubte, war auch nicht im Gespräch, aber auf jeden Fall Endoka und Metrofarm direkt Produkte zugeschickt hatten und ich somit Kontakt bekommen habe zu Menschen und auch in die Schweiz gekommen bin. Ich glaube, da haben wir das letzte Mal auch ein bisschen drüber geredet. Mhm. Die haben halt damals ein CBD-Business aufgebaut, recht neu, recht frisch, im Herbst 2015, und ich bin dann 2016 Anfang da hingekommen. Und das waren Menschen, die ich sehr ins Herz geschlossen habe und die heute halt weltweit führend in Sachen Cannabis anbauen, Extraktion sind, aus der Schweiz heraus. Hat dann auch nichts mehr mit diesem üblichen CBD-Markt zu tun, den man hier so ein bisschen kennt, sondern die haben sich wirklich medizinisch weiterentwickelt. Das heißt, ich habe da auch über Jahre dann, weil ich die immer wieder besucht habe und auch über Phasen gearbeitet habe, wenn jetzt eine Ernte anstand, diesen GMP-Zertifizierungsprozess
so, was ist das genau?
Miterleben dürfen, also Good Manufacture Practice License. Das ist so der höchste Pharma-Standard oder der Pharma-Standard einfach, dem du genügen musst, wenn du jetzt ein Arzneimittel produzierst und auch herstellst. Richtig. Ist jetzt, wenn du mit Pflanzen, Extrakten oder auch mit natürlichen Substanzen arbeitest, noch was viel Komplexeres, als wie wenn du jetzt ein Chemieunternehmen bist und so einen Stoff erstellst, wie jetzt Aspirin, weil du bei einem Naturprodukt es schon mal schwer ist, allgemein in der Verarbeitung und so zu garantieren, dass es steril ist. Und ne, wir haben ja auch das Thema in Deutschland beim medizinischen Cannabis, es muss bestrahlt werden oder nicht, dass es halt steril ist, aber eigentlich ist es für viele Patienten ein No-Go.
Weil wenn es bestrahlt wird.
Es ist halt für viele Patienten was Unnötiges, aber es ist für den Massenmarkt und für das, wie unser System läuft, das Notwendige, damit du halt Keime abtötest. Also das Gemüse, das wir im Supermarkt kaufen, ist alles auch bestrahlt, damit da keine Keime drauf sind. Und da regt sich auch nicht niemand so auf wie bei Cannabis. Aber das sind halt unsere Systeme, die man auch ein bisschen verstehen muss. Und da habe ich damals halt den einen Blick in die Schulmedizin auch bekommen. Und es war für den Arzt damals gar kein Problem.
Aber das ist ja nicht die Regel, dass Ärzte tatsächlich direkt THC verschreiben, oder?
Ich habe andere Erfahrungen gemacht.
Okay.
Also,
ja. Ja, wahrscheinlich die Ärzte in Baden-Württemberg sind einfach offener als in Bayern zum Beispiel.
Ich muss sagen, halt, das war dann wirklich ein Facharzt im Krankenhaus.
Sorry. Ich habe einen falschen Joint. Wir wollen ja Corona-konform jetzt den smoken.
Wir haben auch alle einen Test davor gemacht.
Ja, genau.
Und sind negativ. Aber wahrscheinlich war damals im Krankenhaus ist auch ein Aspekt natürlich ein junger Arzt. So, und dem habe ich einfach CBD vorgeschlagen. Und der hat einfach auch gedacht, er äußert sich am besten gar nicht dazu und sagt, ja, mach was du willst. Und bin damals. Und das war wahrscheinlich auch so der Ursprung, warum ich mich tiefer mit dem Thema beschäftigt habe, auf Rick Simpson gestoßen, wie gesagt, Cannabis-Öltherapie, und dann gab es halt so erste Firmen in der Schweiz, kuriose, die so Cannabis-Therapie angeboten haben, aber legal, weil kein THC, und du brauchst auch kein THC für die Krebstherapie und so, das deutlich kommuniziert haben. Und das hat mich erstmal angesprochen und ich habe Kontakt aufgenommen. Mir war dann zwar auch klar, dass THC ich dazu benötige, aber das wäre erstmal zumindest CBD-Extrakte gewesen, die meiner Mama auch helfen. Und die haben mir dann damals ein tolles Finanzierungsmodell auch angeboten. 4.500 Euro über ein halbes Jahr kannst du zahlen. Rick Simpson Therapie mit CBD-Öl. Und zum Glück habe ich mich damals mit mehreren Menschen unterhalten und habe ziemlich schnell herausgefunden, dass es ein bisschen kurios ist, was die mir da angeboten haben. Und dafür hat mir der Arzt das Go gegeben. Also ob das jetzt gut ist oder nicht, was der Arzt gemacht hat. Er hat gesagt, ja, mach mit dem CBD, was du willst. Er hat sich auch nicht damit auseinandergesetzt. Finde ich auch fragwürdig. Aber der dachte, der besorgte Sohn informiert sich im Internet. Mach mal, ne? Da habe ich das Verständnis auch dafür entwickelt. Letztendlich habe ich das dann abgesagt und habe auch gemerkt, dass es halt eine reine Geldmacherei ist. Heute kann ich denselben Extrakt für knapp 500 Euro auch kaufen, hätte ich auch damals.
Absolut.
Und da habe ich gemerkt, dieser Markt ist ziemlich kaputt. Bin über Facebook-Gruppen, halt an ganz viele Krebspatienten und Angehörige gestoßen, denen es genau wie ich geht, die Rick Simpson Öl suchen, weil sie das irgendwie wo gelesen haben, und dann eben zu so Leuten kommen. Mhm. Und dann hat es angefangen, dass ich halt auch mich unterhalten habe, ein bisschen die Leute davor gewarnt habe, und habe dann auf der ersten Mary Jane in Berlin, die war am Ostbahnhof damals noch, mhm, im Funkhaus. Lass mich lügen, ich weiß nicht, 2016 oder 2017.
Ja, um den Dreh, glaube ich.
Habe ich einen Vortrag dann über Rick Simpson Öl gehalten, wo auch wahrscheinlich jeder erstmal gedacht hat, der propagiert das jetzt. Und der war halt ein bisschen anders angelegt, weil ich halt über diese Zeit gemerkt habe, also wir haben halt echt auch dann Patienten Bilder geschickt, wie sie Rick Simpson Öl herstellen, wo sie Alkohol oder auch der nimmt ja Waschbenzin zum Auswaschen von den Cannabisblüten, auf einem Gasherd kochen. Ja, du musst dir vorstellen, du hast da dann eine Lösung, wenn du das gewaschen hast, diese Blüten mit dem Alkohol oder Benzin oder sonstigen, dann kochst du das auf oder du lässt es verdampfen. Mhm. Wenn du es kochst, geht es natürlich schneller. Aber das über einer offenen Flamme zu machen, ist ziemlich
gefährlich. Nicht
intelligent, weil Alkohol und Benzin verdampft, gehen die Dämpfe über den Topf und sind schwerer als der Sauerstoff und gehen nach dem Topf wieder runter und es entflammt sich sofort.
Es sind ja schon einige Vorfälle, also was
genau, Dings und angeht. Da habe ich dann drüber aufgeklärt, mhm, dass diese Explosionen auch stattgefunden haben und mhm, ich auch gesehen habe, dass es gar nicht geht, diese Verantwortung den Patienten zuzumuten.
Absolut.
Und da spricht ja auch unser schulmedizinisches System dafür. Deswegen war damals für mich absolut notwendig, das irgendwie in die Apotheken zu kriegen und völlig abwegig, dass es in ein paar Jahren passiert. Mhm. Wir haben heute 2021, wir haben über 50 verschiedene Cannabis-Genetiken, Blüten und auch Öle in der Apotheke.
Wie viel?
Über 50 verschiedene.
Puh, das ist viel.
Das hätte ich damals nie gedacht und es war nur 2 Jahre später soweit, dass es diese Blüten dann gab.
Ja.
Und das ist eigentlich, passt so gar nicht in unser schulmedizinisches Verständnis. Mhm. Aber kam dann trotzdem und geht immer weiter und auf einmal gibt es jetzt in der Apotheke Cannabis, das nach Indica Sativa eingeordnet wird oder Gorilla Glue heißt.
Das ist schon krass, oder? Ja.
Und kein Arzt weiß, wie das einzuordnen ist, kein Pharmazeut weiß aufgrund seiner Kenntnisse, aufgrund von irgendwelchen Studien, wie das einzuordnen ist. Die einzigen, die wissen, wie das einzuordnen ist, sind Patienten oder auch Konsumenten, die das schon Jahre nutzen oder Leute, die sich im Internet informieren, bei Menschen, die das seit Jahrzehnten nutzen. Ja, also hier greift die Medizin auf einmal auf uns Schamanen zurück, die seit 10 Jahren kiffen und halt wissen, dass Gorilla Glue einfach geil ist. So böse gesagt. Oder
Forbidden Fruit bitte als Medizin.
Brauchen wir auch, ne? Also Forbidden Fruit oder Mitzotics. Es ist halt total nicht nachvollziehbar, warum die Schulmedizin diese Deklarationen benutzt und sie kann es auch nicht rechtfertigen, aber ich bin froh, dass sie die Deklaration nimmt, weil wenn sie die nicht hätte und nur THC, CBD weiterhin angewendet wird, dann hast du es wie am Anfang bei, ich weiß nicht, bei welcher Marke es war, da wurde, die gibt immer nur den THC und den CBD-Gehalt an. Und mhm, du hast halt die Sorte 22.1 gekauft in dem einen Monat und dann war es ein Sativa oder ein Haze und im nächsten Monat hast du auch 22.1 gekauft und es war ein Kush Indica.
Verstehe.
So, Hauptsache der THC-CBD-Gehalt hat gepasst, aber die Wirkung, okay, auf die Patienten war was ganz anderes.
Ja, klar.
Ne? Und das konnte damals halt auch niemand dann unterscheiden und das hat zu Problemen geführt und auf einmal bedient sich die Medizin irgendwelchen nicht belegbaren Fakten und schreibt die auch in ihre Pricelist. Also Stada, Pharmaunternehmen aus Deutschland, hat jetzt Cannabisblüten aufgenommen, so das erste normale, das auch, glaub, Kopfschmerztabletten oder sonst was macht. Mhm. Und die schreiben auch Gorilla Glue ein. Wo ich mir denke, auf welchen Lorbeeren ruhen die sich eigentlich aus? Wir haben vor 4 Jahren Kiffer-Videos über Gorilla Glue gemacht. Und wer profitiert heute davon?
Die Leute.
Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Die Leute, die sowieso schon Geld haben, Mann. Aber was so Medizin angeht, zum Beispiel auch CBD, was du auch schon ein bisschen erwähnt hast, so diese berauschende Wirkung und so weiter. Ich verstehe aber nicht, warum die Leute so viel gegen berauschende Wirkung von Medikament haben, weil Cannabis ist sicherlich nicht die einzige Medizin, die berauschen.
Ich glaube, mit dem Verständnis für die Schulmedizin muss ich da sagen, du darfst das nicht immer so individuell sehen, wenn du jetzt ein Medikament zum Beispiel hast. Auch wenn es hart klingt, aber die meisten Menschen, und so ist es ja auch, die leben ihr Leben, die machen das und das, die tun sich weh, gehen zum Arzt, der Arzt sagt ihnen, was sie morgens für eine Tablette essen wollen und dann ist gut. Du merkst es ja auch, dass die wenigsten Ärzte dir jetzt wirklich mal empfehlen, naja, wenn du jetzt halt irgendwie Blutdruckprobleme hast, so machen sie das und das. Das sagen die Ärzte wirklich wenig, sondern dann kriegst du halt deine blutdrucksenkenden Mittel, was ja ein Riesenmarkt ist auch. Und ich glaube, da ist ein grundsätzliches Problem.
Verstehe. Weil ich finde, die berauschende Wirkung von Cannabis ist auch wichtig, also für die Heilung zumindest. Für mich einfach zum runterzukommen, um einfach ein bisschen, dass der Körper sich regeneriert und sich erholt so. Und ich finde, mit CBD würde vielleicht gehen. Ich habe leider nicht so viel jetzt Erfahrung mit CBD gemacht. Aber ich finde persönlich, ich brauche einfach diese High sozusagen. Ich meine, das ist ja auch eine, für mich einfach eine therapierende Wirkung.
Absolut verständlich. Aber ich meine, du redest absolut auch aus der Sicht eines Genusskonsumenten. Du musst dir überlegen, es gibt halt, wenn wir jetzt über den medizinischen Bereich reden, geht es um Menschen oder jetzt im Bereich von Davet-Syndrom und Kinderepilepsie, geht es um Kinder, die teilweise am Tag 200 Anfälle.
Wenn es um Kinder geht, sage ich überhaupt nichts. Also da finde ich gut, also ich bin auch froh, dass
es CBD gibt. Es gibt auch Erwachsene, die 200 Anfälle epileptische am Tag haben. Und wenn du dann den CBD gibst,
okay,
und das das einzige weltweite Mittel ist, das irgendwie einen Einfluss auf deren Anfälle hat. Ja, und eben diese Studie, ich müsste lügen, um die Zahl jetzt direkt zu sagen, aber ich glaube, bei über 50% sind über 50% der Anfälle weggegangen. Und es gibt keine anderen Medikamente, die irgendwie was in der Art auslösen und keine anderen, überhaupt gar keine Nebenwirkungen haben. Da reden wir jetzt über CBD, aber du redest ja über THC, wenn du von einem High redest. Und da geht es letztendlich darum, wann wirkt THC medizinisch?
Oder für Antidepressiva zum Beispiel kann ich mich schon gut vorstellen, weil die Xanax ballert dich ja so, also ich habe keine Erfahrung, aber nur viel gelesen, dass Xanax zum Beispiel auch einen komplett wegballert. Ne?
Das habe ich dir jetzt nicht abgenommen mit der Erfahrung, aber das haben auch die Zuschauer, glaube ich, gesehen. Aber nee, aber ich glaube es ihm wirklich. Aber
über Drogen würde ich auch später noch reden.
Können wir gerne. Es hat schon auch CBD, wenn es keine Wirkung an sich auf deinen Geist hat oder keine berauschende, hat es auch eine antipsychotische Wirkung. Na, also es wirkt nicht psychotrop, wie man so sagt, oder nicht psychoaktiv. CBD ist nicht psychoaktiv, sondern es macht was. Und das ist irgendwie auch diese Besonderheit von Cannabinoiden, dass sie eben diese Blut-Hirn-Schranke in gewisser Weise überwinden, was andere Medikamente gar nicht schaffen. Also rein, da ist schon was Physikalisches, was Cannabinoide schaffen, was zum Beispiel ein Opioid oder andere Stoffe gar nicht im Körper überwinden können. Deswegen war auch damals der Ansatz, da möchte ich kurz den Gedanken hier auf den Sebi lenken, der in derselben Klinik lag und genau dasselbe Problem hatte. Ein Glioblastom. Aber auch Jahre davor schon Probleme, also immer wieder. Der leider daran verstorben ist in sehr, sehr jungen Jahren da drüben, aber auch ein wunderbarer Mensch war. Der hat auch wahnsinnig von Cannabis profitiert, und wenn du halt in dieser Weise von Cannabis als Medizin profitierst, dann spielt dieser Rausch gar keine Rolle. Also für diese Menschen mit diesen schweren Erkrankungen, denen ist es egal, wenn sie high sind, aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die chronische Erkrankungen haben, unter denen sie ähnlich schwer leiden, alltäglich, die aber deswegen natürlich nicht komplett krankgeschrieben werden für ihr Leben lang, sondern trotzdem, die müssen ihr Leben organisieren, die müssen einem Job nachgehen, vielleicht auch Vollzeit, weil sie von ihrer Krankenkasse keine Bescheinigung für irgendeine Pflegestufe bekommen.
Ja, da hast du recht.
Und manche können einfach nicht die ganzen Tag darauf angewiesen sein, dass sie funktionieren. Und dann können die sich gar nicht leisten, irgendwie einen Rausch zu haben.
Ja, ja, ja.
Und darum geht es ja erstmal auch dann rauszufinden, Cannabis hilft. Braucht man überhaupt THC? Oder reicht schon CBD, das gar keine berauschende Wirkung hat? So, das ist schon mal einmal ein großer Punkt, der, glaube ich, ganz groß in der Gesellschaft wichtig ist. So, Cannabis ist nicht Cannabis. Und dann, wenn du THC hast und THC-Gehalt unter dem CBD-Gehalt liegt, beeinflusst sich das auch wahnsinnig. Also du kannst nicht sagen, dieses Bier hat 6% oder dieser Cannabis-Extrakt hat 6% und der wirkt so und so. Es spielt immer eine Rolle, wie viel CBD dabei ist. Also es spielt immer eine Rolle, wie viel, es wirkt halt ein bisschen gegeneinander, hebt sich auch auf. Und das ist auch in der Pflanze so. Umso mehr THC eine Pflanze hat, desto weniger CBD hat sie. Und deswegen haben wir heute einen überfüllten Markt, der Schwarzmarkt, von viel zu hoch gezüchteten THC-Pflanzen, weil jeder immer nur natürlich auf einem Schwarzmarkt, auf einem illegalisierten Markt nach Rausch geht und nicht nach wissenschaftlichen Fakten. Und wir haben es in den USA, wo nicht mal medizinisch jetzt vergleichbar ist mit Deutschland, eher dann Kanada oder Israel, aber auch ein offener Markt für Cannabis sorgt dafür, dass die THC-Werte wieder sinken und dass andere Eigenschaften von Cannabis viel wichtiger werden, wie Geschmack oder Verarbeitung oder Lagerung. Das führt dazu, dass du heute das beliebteste Cannabis oder in den letzten Jahren war so Skittles ein Mega-Hit. Ich glaube, das Original Skittles hat einfach nur 13% THC. Aber es schmeckt halt wie so ein süßes Zuckerbärchen. Und deswegen war es geil. Und das ist nur in einem regulierten Markt. Und in dem Schwarzmarkt haben wir halt das, was wir heute haben. Synthetische Cannabinoide, Profitleute, die das vertreiben und verarbeiten und das nutzen, auch wenn wir medizinisches Cannabis in den Apotheken haben, immer noch auch sehr viele Leute aus medizinischen Gründen und die vergiften sich damit, dadurch, dass auch das Cannabis für die, die keine Kostenübernahme haben, auf Privatrezepte in der Apotheke noch extrem teuer ist. Das ist einfach auf dem Schwarzmarkt extrem günstiger.
Ja, teilweise ist schon extrem teuer.
Es gibt ein paar günstige Sorten so, aber du musst da ja wieder gehen. Also wenn eine Sorte 20 oder 10 Euro kostet.
Oder bei Online-Apotheke ist teilweise auch günstiger, auf jeden Fall.
Ja, eben, aber da gibt es trotzdem auch diese Unterschiede. Ja. Und wenn du jetzt als privat zahlender Patient feststellst, mir hilft die Sorte, die 20 Euro das Gramm kostet, kannst du dir die vielleicht trotzdem nicht leisten. Also es gibt immer noch einen extrem großen Markt von Patienten auch. Oder Teil Patient, Teil Genusskonsument, wie ich dich jetzt auch einschätzen würde, die das dann halt illegal beziehen, weil es günstiger ist und einfacher und die da immer mehr mit gesundheitlichen Risiken zu rechnen haben. Und wie wir heute wissen, ist jeder dritte Jugendliche unter 18 hat bis heute Cannabis probiert. Das ist immer noch eine Zahl, die mich schockiert. Zack's. Und das heißt, wir müssen damit rechnen, nach der Faktenlage, wie wir es haben, auch mit den synthetischen Cannabinoiden, die auf dem Schwarzmarkt sind, dass jeder dritte Jugendliche, der Cannabis probiert hat, auch genauso schon giftige chemische Substanzen zu sich genommen hat. Und dafür ist die Bundesregierung verantwortlich mit ihrer Prohibitionspolitik, weil die verantwortet das.
Absolut. Ich finde, jeder Politiker, wenn er, bevor er diesen Job annehmen will, muss auf jeden Fall irgendeinen Psychedelika nehmen oder eben mal Cannabis, damit man einfach ein bisschen das ein bisschen anders sieht, diesen Job halt, ne? Und nicht direkt einfach als Chance für Profit oder für bestimmte einfach Idealismus, das nicht mehr wissenschaftlich belegt ist, einfach trotzdem aufgrund von Lobbyismus oder so immer weiterhin versuchen durchzusetzen. Und das finde ich halt schon ziemlich hart. Aber wir haben ja auch festgestellt, einfach CBD ist einfach wichtig, also auch für Normalkonsumenten als auch für Patienten. Wie findest du dann jetzt den Urteil von dem Hanfbar?
Ach so, gestern. Willst du das kurz erläutern? Hast du den Wortlaut im...
Nee. Lieber überlasse ich dir.
Also vor dem BGH, der eigentlich in Karlsruhe ist, wie ich gestern auch rausgefunden habe, aber diese Sache oder diese Abteilung ist in Leipzig, wurde gestern praktisch der... klingt jetzt wieder viel zu sehr, als ob ich eine Ahnung habe. Wenn ich jetzt einen Fehler sage, haue ich es nur an. Also es wurde
bitte check das nach,
nachdem wir das gesprochen haben. Schaut bei der Hanfbar einfach nach. Ja. Ein biggest Shoutout.
Ja.
Die da einfach auch einen Stein mit ins Rollen gebracht haben oder auch ein Teil des Ganzen sind, an dem wir alle arbeiten, denke ich.
Das absolut.
Auch alles noch dauert. Es wurde sehr, sehr freudig, dieses Urteil verkündet von der Szene, sage ich mal. Das wird auch von vielen ein bisschen jetzt gerade wieder runtergepresst. Das Urteil hat letztendlich in diesem Sinne ausgesagt, und das gilt für die ganze Bundesrepublik, dass laut diesem Gesetzestext, den wir haben für Cannabisblüten, den Verkauf von Cannabisprodukten oder Cannabisblüten, das nur gewerblich gestattet ist. Und wenn der Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen ist. Und das gewerblich haben viele Gerichte und Staatsanwaltschaften über Deutschland verteilt immer so angesehen, dass sie gesagt haben, ja, von Gewerbe zu Gewerbe, aber nicht von Gewerbe an Endkonsument. Das Urteil wurde jetzt erwirkt letztendlich, oder weiß nicht, ob es rechtskräftig ist, es geht nochmal zurück dann an das Landesgericht und wird da dann abgeschlossen auch der Prozess. Aber sie haben letztendlich jahrelange Haftstrafen riskiert, die Jungs von der Hanfbar.
Ja.
Und haben das erreicht, dass also die Abgabe von Cannabisblüten, von CBD-Cannabisblüten an den Endkonsumenten erstmal an sich grundsätzlich gestattet ist, wenn der Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen ist. Das Gericht hat aber zeitgleich auch festgestellt, dass dieser Missbrauch zu Rauschzwecken nicht ausgeschlossen ist und auch nicht wurde.
Bei dem Fall?
Genau.
Okay. Weil das trotzdem noch 0,02 THC enthalten ist wahrscheinlich.
Genau, also da gibt es so eine Hochrechnung von irgendeinem Doktor, Professor, der halt sagt, wenn ich jetzt CBD-Blüten mit 0,2...
Dann kann ich 10 Kilo davon rauchen.
In den Teig backe, irgendwie haben dazu eine Backanleitung gemacht und hat gesagt, dann kann ich mich rein theoretisch damit berauschen. Der lässt sich aber auch wieder auf reine THC-Zahlen ein. Und es wird dabei auch vergessen, dass der CBD-Anteil ja auch steigt.
Ja, das stimmt.
Und das ist was natürlich ein bisschen komisch wirkt, aber ich kann das aus der Patientenarbeit sagen, wenn ein Patient THC braucht, auch wenn er kein CBD braucht, kannst du mit CBD dieses High einfach drosseln. Dass die Menschen mit diesem Rausch besser klarkommen. So, und ne, das ist dieses CBD-THC-Ding, was unheimlich wichtig ist und was man auch nicht so nutzen sollte, nur damit man kein High hat. Weil wenn du auch THC-Medizin richtig einschleichst und medizinisch sinnvoll ein Arzt ein Medikament einsetzt, wie auch ja zum Beispiel Benzodiazepine, die werden langsam gesteigert. Und so muss es eigentlich bei THC auch sein, dass du eine Toleranz hast. Du kennst es auch, ne? Wenn du mal 4 Joints am Tag rauchst und am nächsten Tag rauchst eher wieder 4 als nur 1.
5 wahrscheinlich dann.
Ja. Deswegen, diese Toleranz ist dann bei Patienten halt ein bisschen anders,
anders
zu sehen. Das ist in Rick Simpson Therapie, wo wir geredet haben, da bist du bei 700 Milligramm reinem THC.
Uff.
oder bis zu 1400 Milligramm am Tag. Und dann mischst du das mit CBD oder machst das rektal anstatt oral. Dann wirkt das auch nochmal anders.
Okay. Wie wirkt das dann?
Nicht so berauschend.
Tatsächlich, okay. Ich dachte, es ist eher berauschender dann.
Also es ist ein sehr wichtiger Faktor bei medizinischen Patienten wirklich.
Ja, darf ich ein bisschen von deinem Bier eigentlich haben?
Ich dachte, du trinkst nur Wasser. Ne?
aber ich sehe, du trinkst die ganze Zeit so lecker.
Lebenselixier.
Und jetzt, wo wir sowieso in Baden-Württemberg sind, dann muss ich auch das lokale Bier probieren, oder?
Ja, ist wirklich Metzinger Bier, wird mittlerweile zwar in Stuttgart gebraut.
Was ist das für eine Sorte? Pilz oder was
ist das? Boah, ist echt nicht zu erwähnen, ist so das Oettinger der Region, glaube ich. Aber Shoutout an Oettinger, finde ich auch eine geile Firma, die haben ja auch ein Hanfbier rausgebracht.
Größte Exportbier Deutschlands? Ja. Oder? Also so hab ich mir sagen lassen.
Und
ich glaube.
Und die haben ein Cannabis-Bier rausgebracht, einfach nur, weil es cool
ist. Echt?
Ich finde es cool,
gibt's noch
wenn solche Firmen auf diesen Zug aufspringen, den sie nicht jetzt unbedingt brauchen. Weißt?
Prost, Mann. Dankeschön.
Zum Wohl, ihm nun. Ja, die haben so ein Hanfkiss-Bier. Ist geil. Gibt's in der Dose so. Und
gibt's immer noch?
Ja, Hanfkiss heißt es.
Hanfkiss?
Ich glaube, ist auch nicht mehr vergleichbar mit diesem Oettinger, dass man denkt, dass es halt so ein extrem billiger Schrott ist irgendwie, sondern damit haben die halt einfach eine neue Marke gemacht. So, das soll auch damit, glaube ich, gar nicht verknüpft sein. Ich finde es ganz geil, aber es ging, glaube ich, ziemlich nach hinten los. Gibt es im Supermarkt bei vielen.
Was heißt nach hinten los?
Ja, wurde halt, kam nicht an.
Ja, aber okay. Die haben halt, wahrscheinlich, weil es von Oettinger kommt.
Ja, ich kenne die Agentur, die das Marketing dafür macht. Ich würde jetzt halt sagen, die haben einfach zu sehr darauf gehofft, wenn das im Supermarktregal steht, dann werden das die Leute schon kaufen, weil da ein Hanfblatt drauf ist. Und wir müssen ja auch nicht unbedingt vielleicht jetzt uns mit irgendeiner Szene verknüpfen oder sonstiges.
Das ist ein sehr guter Punkt. Dann ich meine, wer soll das kaufen halt, ne? Und wenn die Leute, die tatsächlich auch so ein bisschen chiller und dann wollen das einfach probieren. Aber wenn du diese Kredibilität einfach auch nicht hast, dann kannst du auch schlecht verkaufen.
Ist ein wichtiger Punkt in der Szene, so manchmal, wenn sowas aufkommt, weil die Szene sich dann oft ausgenutzt fühlt, kann auch berechtigt sein, also will ich gar nicht drüber urteilen, aber mein Ansatz ist es dann halt eher, das zu feiern und es ist ja auch gut, wenn das mehr in die Öffentlichkeit kommt,
in den Mainstream halt kommt,
eine falsche Aufklärung läuft oder wir sehen auch jetzt, wir können ja offen Brands nennen, das ist ja eigentlich voll geil.
Ja, also keine bezahlte Promotion.
Wenn wir jetzt Way bei Pro7 sehen, die jetzt mit denen sogar eine finanzielle Vereinbarung getroffen haben, die CBD-Öl verkaufen, die da Calm Down und sonst was sagen.
Way ist so krass mit dem Marketing.
Ja, aber ich hab halt ehemalige Kunden oder Freunde, die CBD-Shops haben, die wegen viel kleineren Geschichten jetzt halt erhebliche Probleme haben, denen ihre ganzen Existenz auf dem Spiel steht und noch andere Existenzen von
denen. Das finde ich krass, wirklich.
So, und dann hocken die abends auf dem Sofa, werden angeklagt. Wir hatten gestern biggest Shoutout an Hanfzeit, die auch von damals dabei waren. Die habe ich vorhin, die waren auch 2015 schon dabei und sind somit die ersten, die halt wirklich die deutschen Gesetze auch mit angeprangert haben, was CBD-Extrakte angeht, wurden gestern komplett auseinandergenommen, an demselben Tag, wo dieses Urteil gesprochen wurde, von dem wir vorhin gesprochen haben.
Damn.
Und das ist so ein Riesenlager und die haben alles mitgenommen. Es ist einfach unverhältnismäßig, was aktuell abgeht. Und dann hocken die Leute abends auf dem Sofa, gucken Pro7 und es kommt CBD-Werbung, die irgendwie noch so Health-Claim-mäßig rüberkommt und sagt,
ey, stimmt,
chill down, nimm CBD-Tropfen, finde ich ja cool, aber nicht, wenn zeitgleich jede Woche ein Kumpel von mir privat auch noch die Polizei mit Schutzkleidung vor sich hat. So,
wegen CBD.
Wir haben hier in Metzing einen, der hat seinen Shop in Tübingen. Da stand die Polizei voll eingekleidet mit einem Rambock vor der Tür.
Damn.
So, seine Freundin war daheim, die wusste von nichts. Die hat auch easy die Tür aufgemacht, war auch kein Problem. Hätte die nicht aufgemacht, hätten die einfach mit dem Rambock die Tür aufgemacht, nur weil er Kampfsportler ist. Aber noch nie. So, also es ist halt total weird, was da abgeht. Es tut mir für sehr, sehr viele Leute leid. Und deswegen ist es jetzt zumindest auf jeden Fall mal ein Schritt, dieses Urteil gestern, dass dieser gewerbliche Verkauf auch an Endkonsumenten gilt, ist ein Argument für viele weniger, was sie anklagt. Das heißt, für viele, die aktuell angeklagt sind, bedeutet das vielleicht ein positiveres Urteil in Zukunft.
Hoffe ich.
Hoffen wir auch. Aber wir müssen eine Regulierung finden. Na, deswegen, ich bin für eine Lösung wie in der Schweiz, aber das haben wir auch im letzten Video.
Ja, absolut. Also ich meine, ich war ja bisher immer so optimistisch, was Legalisierung angeht oder zumindest auch was CBD angeht. Aber wenn ich jetzt beobachte, wie die Regierung die ganzen Corona-Lage handeln, also weiß nicht. Und dann auch eben wie die CBD da verfolgt werden. Schwierig.
Ja, hör mal auf. Also seit ein paar Wochen will ich über die Politik nicht mehr reden.
Ey.
Bis vor ein paar Wochen habe ich das alles immer so ein bisschen auch noch verteidigt und gesagt, naja, es gibt halt einfach auch keine Alternative, so scheiße alles ist. Aber was die jetzt die letzten Wochen ans Licht gekommen ist, was die alle verbockt haben, was auch das mit dem Spahn so, ich war auch einer, der eher jetzt gedacht hat, kack mal den Spahn nicht so an, der hat halt auch einen Mann, der Geld hat, der kann sich dann halt auch eine fette Villa kaufen, wenn der Mann erfolgreich ist und jetzt kommt das der Mann an den Masken, ja gut, dann weg mit solchen Leuten. Also ich glaube auch, dass egal von welchen Parteien das ausgeht, dass keiner will, dass sowas abgeht. Ich glaube, wir müssen gegen sowas kämpfen, aber ich bin eigentlich zufrieden mit unserem Kurs an sich gewesen. Aber was jetzt halt, dass man immer so reagiert, wie es die Bevölkerung einem von einem erwartet, ist halt eigentlich schwach, aber ist vielleicht auch der Inbegriff einer Demokratie. Also wir sind halt leider dominiert von Dummköpfen. Und damit meine ich nicht die Politik, sondern eher die Demokratie. Und das, was die Mehrheit will, müssen wir halt machen. Ey, und wenn ein Großteil so heftig da echt Riesenprobleme hat mit diesem Lockdown-Zeug und ich bin hier gesegnet, so, du hast gesehen, wir sind hier an den Weinbergen, so, wenn
ey, Lockdown. Diese Region, also echt wunderschön. Also ich habe mir überlegt, hey, wieso leben wir einfach hier nicht für eine längere Zeit?
Wir haben ja Livestreams von Anfang an auch gemacht mit Vibes. Also war so ein ganz Spaßprojekt und ist es auch noch. Ist nur eine Facebook-Gruppe namens Vibes.talks mit dem Hashtag wir bleiben zu Hause so. Und da habe ich dann einfach alle Leute getroffen, mit denen ich zu tun habe. Irgendwelche Rapper, Musiker, Artists oder sonstigen. So eine Zoom-Konferenz. Und hatten wir auch einen Freund, der einen Cannabis Social Club auf Teneriffa hat, bei dem halt zu der Zeit, wo hier die Leute wegen rumgeheult haben, dass sie jetzt nicht mehr in das Theater dürfen, weil sie keine Maske aufsetzen, weil sie einen Attest dafür haben, war halt bei denen das Militär auf der Straße. Es stand ein Panzer vor seiner Tür und wenn er mit seinem Hund nicht rausgeht, dann ist er festgenommen worden. So, und das ist halt nicht irgendwo ganz, ganz weit weg, sondern es ist spanisches Land so. Und ich glaube, da sind wir halt bis jetzt immer gut durch, aber ja, da ist mir jetzt unsere Politik mittlerweile ein bisschen zu wenig auf einer Linie und hat sich zu wenig auf das vorbereitet, was große Epidemiologen wie der Lauterbach, der mir ehrlich gesagt immer unsympathisch war, aber immer recht gehabt hat. Und wer hätte gedacht im März, April, dass es eine zweite und eine dritte Welle gibt. Wir haben uns, das war nach der ersten Welle in Österreich getroffen.
Ey, wir haben uns getroffen, das ging auch schon ein bisschen besser eigentlich, auch mit Corona. Das war ja letztes Jahr im Sommer irgendwann, ne?
Ich habe das immer ernst genommen, aber ich bin ja da nach Österreich und da gab es halt kein Corona. Ich bin da nach Österreich im April oder so, da haben die Maskenpflicht wieder aufgehoben. So, und dann kommst du da halt, wir waren auf dem Handfeld, wir haben jeden Tag gearbeitet, da gab es diese entfernte Nähe irgendwie nicht. Und dann bei der zweiten Welle im November war ich ja auch wieder hier in Deutschland so und habe das immer ernst genommen. Mein Dad ist Risikogruppe, weil er über 70 ist, zum Glück kerngesund. Von dem her muss ich das auch ein bisschen ernst nehmen. Und jetzt kommt eine dritte Welle und letztendlich war der wissenschaftliche Konsens im März letzten Jahres genau das, was jetzt eingetroffen ist. Und dann frage ich mich, als jemand, der darüber nicht urteilt, warum hat die Politik das einfach jetzt nicht verfolgt? Warum haben wir die Schulen nicht so vorbereitet, dass die Lüftungsanlagen so da sind, dass die Schulen da bleiben können, dass das Leben der jungen Leute weitergeht? So, was machen diese kleinen Kinder, die jetzt 4, 5, 6 Jahre sind? Für die ist ein Jahr viel. Mir als 30-Jähriger ist das.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Das eine Jahr, ich bleib daheim, stay home, ey, ich halte mich zurück, ich bin echt auf der Linie da mit der Regierung, ich halte mich zurück, aber die Kinder müssen in die Schule, die Eltern drehen durch mit den Kindern daheim und das sind Probleme. Und wenn ich an eine Stadt denke wie Berlin, wo die Leute nicht sowas haben wie ich hier, die nicht diesen Raum haben, die dann vielleicht in anderen Ländern, zum Glück nicht hier, eine Erklärung brauchen, um vor die Tür zu gehen.
Ja.
Dann weiß ich, warum überall so ein Hass entsteht. Ich hoffe nur, er schwappt nicht in die falsche Richtung über.
Ey, ich hoffe. Entschuldigung, das war das Bier. bitte? Jetzt habe ich den Faden verloren. So, kurze Pause. Mit dir gibt es immer eine kurze Pause.
Ja, aber diesmal nicht so spektakulär. Wie
genau, also diesmal kann ich die kurze Pause auf jeden Fall besser überstehen. Ja. Genau, das letzte Thema war, was ich noch sagen wollte. Jetzt merkt man einfach auch wegen den Schulen und so weiter, dass Deutschland grundsätzlich, was Digitalisierung angeht, total hinten dran ist. Und das finde ich eigentlich schade von eigentlich eher fortgeschrittenes Land ist. Aber was Digitalisierung angeht, ich kapiere das einfach nicht.
Ich kapiere es voll. Also ich verstehe dich und ich finde es genauso, aber ich kapiere es so. Ich bin zum Glück kein Politiker, deswegen darf ich sowas sagen, aber regiert unbedingt von alten weißen Männern so, ne? Auch eine Angelika Merkel da haben oder so. Aber wir müssen uns mal die Gesellschaftsstruktur auch in Deutschland angucken. Da müssen wir uns angucken, wer wählen geht. So. Mhm. Und dann fällt dir eigentlich auf, dass ein Großteil unserer Bevölkerung über 60 Jahre ist.
Ey.
Und was haben die für eine Weltanschauung? Weil die gestalten ja unsere Gesellschaft. So.
Das ist genau, was ich immer meine, weil
nicht in wir der EU mit unserem Online-Zeug, das interessiert den Großteil der deutschen Gesellschaft, interessiert das einen Scheißdreck. Also Leute, die wie ich oder ja, du, Nürnberg, so, du kennst ja auch das Umland da.
Ja.
Der Großteil der Leute, die haben kein Instagram und wenn überhaupt ein Facebook oder es kommt jetzt schon auch in die ältere Generation rein und das wird ja auch gefährlich. Dass Menschen, die keine Medienkompetenz haben und auch in jungen Jahren nicht mit Lehrinhalten die Medienkompetenz vermitteln, in Berührung gekommen sind, jetzt sich auf Facebook in ihre Bubble vertiefen und nicht mehr zwischen Realität und Wahnsinn unterscheiden können. Und deswegen haben wir ja dieses Querdenkertum und diese QAnon-Bewegung und auch diese Einflüsse, ich bin davon überzeugt, dass es auch nicht ganz ungesteuert ist. Es gibt ja auch Hinweise, dass russische Geheimdienste dort bewusst diese Fake News, ja, scheißegal, das ist.
Ey, dafür gibt's den Podcast, Mann.
Ey, das ist meine Verschwörungstheorie. Aber die Hinweise sind ja eindeutig, dass ehemalige russische Geheimdienste mit diese Fake News ins Netz geholt haben. Fängt mit Pizzagate an und QAnon ist sozusagen, sagen wir mal, die Weltverschwörung, die aus unserer Sicht in Deutschland vielleicht auch uns endlich mal klar machen sollte, dass wir sowas wie Facebook und die Macht, die Facebook hat, nicht so einem Unternehmen wie Facebook abgeben sollten.
Grundsätzlich ja, also was Konzerne angeht und so weiter, also wir geben schon, was, wie du gesagt hast, den Macht eigentlich ziemlich viel so. Aber ich finde.
Ja, das sind voll vom Thema ab, aber ne, um das kurz abzuschließen. Also, eben, das ist auch, jetzt auch ein Riesenthema, welchen Einfluss diese Riesenfirmen wie Google, Facebook und sowas haben, die nach keinen nationalen Gesetzen auch operieren müssen. Ich glaube, dass sich das genauso wie File-Sharing in den 2000er Jahren jetzt aufgrund der Digitalisierung, die so schnell kam, ganz automatisch ein bisschen regulieren wird. Vielleicht werden wir halbstaatliche Unternehmen haben, die dann so digitale Facebook-Plattform, wo jeder wirklich auch seine ID darstellt oder sowas hat, aber wir werden uns nicht damit brüsten können, dass du ein deutscher Staatsbürger bist, der einen Ausweis hat, sondern vielleicht wirst du irgendwann ein offizielles deutsches Online-Profil eher haben oder so. Ich glaube, da sind wir halt ein bisschen zu hinten dran, weil unsere Gesellschaft in Deutschland zu alt ist. Das meine ich mit alten weißen Männern gar nicht despektierlich gemeint. Die haben unser Land mit aufgebaut, genauso wie die Frauen, die hier in dem Land halt auch die letzten Jahre immer noch ein bisschen zu wenig zu Wort gekommen sind. Ich glaube, mit dem weiblichen Einfluss, den wir viel, viel mehr brauchen und der auch richtig ist.
Absolut.
Haben wir das erreicht?
Also, da stimme ich dir eigentlich zu 100% auf jeden Fall zu. Also, wir brauchen auf jeden Fall auch mehr weibliche Führungskräfte oder überhaupt, also weil das ist aber ein schwieriges Thema, weil dann muss man sagen, ja, gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau und so weiter. Ich finde
das Monopolthema einfach damit abschließen, dass auch die Influencer um wieder auf.
Das ist ein guter Stichpunkt, aber zum Beispiel Influencer, Facebook und so weiter, wir geben natürlich viel Macht, aber jetzt kommen wir zum nächsten Thema, nämlich Musik. Und wenn du jetzt Künstler bist, ich habe da auch zum Beispiel Shoutout Mickey D. Vor Corona hat er nur ein paar hundert Spotify und dann jetzt auf jeden Fall einfach über 10.000 sozusagen Listener. Und natürlich gibt es noch einen größeren, die du immer so auch gepostet hast. Haben wir
noch gar nicht gehört. Jetzt sag mal den Namen klar und deutlich nochmal.
Mickey D. Aus Nürnberg, ja. Ich glaube, das ist der Nürnberger Antwort auf Drake.
Ja. Kann er mit Tilo mithalten?
Absolut. Ich glaube, der
ich roll jetzt noch ein.
Ja, unbedingt. Jetzt kommen wir zum spaßigen Thema. Ja. Ich glaube, behandelt einfach auch andere Themen, auch ein ähnliches Genre tatsächlich. Und ich glaube, weiß nicht, ich glaube, der wird auf jeden Fall noch größer. Mickey D.
Check ich auf jeden Fall noch.
Ja, das können wir auch danach.
Wir haben ja letztes Mal auch über UFO ein bisschen gequatscht.
Ihr wisst Bescheid!
Das ist auch so ein Running Gag, ne?
Ja, weil, ja, also UFO, also weiß ich nicht, seit UFO das immer gesagt hat, ich find's lustig tatsächlich, das immer zu irgendwas zu sagen, vor allem so bei, ey, willst du drehen? Ihr wisst Bescheid! Also
ganz ehrlich, ich hab jetzt habe ich UFOs Musik auch mehr verstanden.
Ja?
Ja, ich bin halt so ein bisschen neu in die Wave rein, wie gesagt vorhin. Ich hatte also keinerlei Erfahrung auch mit Medikamentenmissbrauch oder sowas. Und deswegen habe ich mir jetzt natürlich eher so Cannabis-Mucke auch angehört, als jetzt irgendwas anderes oder mich dafür interessiert. Und ich habe mich damit nicht beschäftigt, so, ne? Und mich hat das auch an sich nicht angesprochen. Und jetzt habe ich die Wave so ein bisschen begriffen. Und jetzt höre ich mir diese UFO-Sachen an und jetzt verstehe ich, wie weit er damals seiner Zeit voraus war.
Oder?
Absolut, musikalisch absolut. Nur er war halt für mich auch schon ein Künstler, der nicht nur seine Musik einfach hat, sondern einfach auch als Künstler dasteht.
Und er steht dazu.
Und ja, aber genau als Künstler und der er ist und wie er aufgetreten ist, war er für mich halt komplett uninteressant.
Ja, okay, weiß
ich, ich grundsätzlich kann ich mit solche Gucci und Money, damn, du hast, obwohl sie keinen Cent in der Tasche haben, nichts anfangen, so, ne? Wenn die broke sind, dann will ich, dass die hören, dass sie broke sind. Und deswegen habe ich das nicht so ernst genommen, aber musikalisch jetzt verstehe ich es auf jeden Fall. Trotzdem kann UFO Tilo nicht das Wasser reichen.
Wie kamst du eigentlich, oder wie bist du auf ihn aufmerksam geworden?
Ja, keine Ahnung, warum wir jetzt auch
über Social Media, oder?
Guck mal, ich habe mit voll vielen Künstlern zu tun, die sich freuen würden und die so richtig happy, dankbar sind. Er bestimmt auch, dass ich über sie hier rede. Aber er ist einfach ein Künstler, der mich persönlich in den letzten Monaten so fasziniert hat. Und der jetzt halt dadurch, dass er auch erfolgreich geworden ist, so mir eine Bestätigung gegeben hat, dass ich dort was gefeiert habe und so, wo viele andere nicht gehört haben. Mhm.
Das
für mich war das so selbstverständlich. Und für mich war das aber auch neu, was er gemacht hat. Wenn ich jetzt heute die Ufo-Sachen höre, ist dieses Tilo-Ding an sich nicht neu. Aber ich habe halt diese Tracks auf Soundcloud kurz gehört, habe mir gedacht, was, der Typ ist 17, 18 und haut solche Lines raus. So. Irgendwann hängt Tilo an einem Baum in einem Wald. Doch sie wollen, dass ich lebe und sie wollen, dass ich rede über Sluts, über Es. Mit 17, Digga. Also, und dann guckst du irgendwie dann sein Instagram kurz an. Und dann merkst du, der ist echt auf dem Land und ist halt voll drugged up und fucked up.
Woher kommt der eigentlich?
Irgendwo Umland Hamburg.
Ah, vom Norden.
So,
okay.
Und, hat sich jetzt zumindest auch für jemanden wie mich authentisch angefühlt. Und auch wenn ich 31 bin, hat mich da halt einfach so ein Teenie-Vibe gepackt. So, ich fand es einfach cool, dass der so authentisch ist und dann siehst du halt auf einmal in einer Insta-Story, ja, da tätowiert sich halt doch irgendwie jedes Wochenende ein neues Tattoo. Mhm. Und jetzt auf einmal tätowiert er sich das Gesicht und das macht er halt, also es war einfach, es ist für mich dieses, was dieses Lil Peep in USA wirklich bewegt hat, was jetzt hier einfach eintritt. Und ich habe halt bisher, ich glaube, das wird sich auch irgendwann mal ändern. Hey, kannst du mir den Tabak geben, bitte? Merci.
Top.
Shoutout an American Spirit.
Unerlaubte.
Also dieser extreme Hype zu so Superstars, die halt voll abgefreakt sind, was in den USA da dieses Lil Peep-Ding und so war, das sehe ich jetzt halt hier auch ankommen und das ist halt klar, kommt er aus einer Generation, die mit solchen Leuten aufgewachsen ist, ist auch wahrscheinlich mit eines der größten Vorbilder für ihn. Aber er strahlt einfach eine Ehrlichkeit aus. Ich habe ja dann auch Kontakt mit ihm gehabt. Und das lieben die Menschen. Also letztendlich dann doch eine Authentizität. Ob das jetzt musikalisch unbedingt direkt begründbar ist, das weiß ich gar nicht. Hochqualitativ. Weißt du, ich will mich gar nicht mit meinen ganzen anderen Geschäftspartnern anlegen, die seit Jahrzehnten Hip-Hop-Musik machen und qualitativ echt einen Anspruch haben.
Tilo, nicht zu viel anfassen.
Tilo geht,
that's what she said.
Tilo geht einfach in einen Airbnb, nimmt einen Song auf und kriegt trotzdem 10 Millionen Klicks. Das ist an sich nicht vergleichbar. Das ist halt so eine Social Media Welt, die für sich ein bisschen existiert, aber halt auch ihre Grenzen hat in der Wahrnehmung vieler Menschen.
Mhm. Absolut. Also, wenn du jetzt. Nee, das ist. Wenn du jetzt ein Team auswählen musst, New School Deutschrap oder Old School Deutschrap, in welchem Team wärst du?
Wollte ich viel schneller New School raushauen, ganz ehrlich. Absolut nichts gegen Old School. Ich bin selber Oldschooler. Mhm. Aber ich habe halt gemerkt, so, dass eher die Oldschooler negativ über die Newschooler reden, als die Newschooler negativ über die Oldschooler. Die Newschooler sind dankbarer für die Basis, die sie haben und die wissen vielleicht eher, was sie tun dürfen und ich weiß nicht, tun sich rechtfertigen, tun sich aber auch nicht rechtfertigen und es geht ihnen auf den Sack, dass irgendjemand von ihnen fordert, ich muss mich für irgendwas rechtfertigen. Ich hocke in meinem Zimmer, mach Mucke, die mir gefällt und die geil ist und die tausende Menschen bewegt. Und jetzt kommen irgendwelche Leute her und wollen mir irgendwas von der Kultur oder von sonst was erzählen. So, das sind Leute, die interessieren sich nicht für irgendwelche gesellschaftlichen Muster oder für irgendwelche internationalen Vorgaben. Und das finde ich dann cool an solchen Künstlern, die halt einfach ihr Ding machen und so. Klar haben die Einflüsse. Also, du siehst hier hinten hängt ein Tupac-Poster, wo der den hier zeigt mit einem Hanfblatt. So, völlig aggressiv, aber das ist die Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Das ist meine, ja. Das ist meine Jugend. Mit Tupac habe ich Englisch gelernt. Ja, das, mit dem habe ich in meiner Nachhilfe Texte übersetzt. Und dadurch habe ich Englisch gelernt, ja, mit meiner Nachhilfe, nicht durch die Schule und durch Rapmusik. Digga, wir haben früher Frauenarzt und Orgi gefeiert.
Orgi? Ich
trage T-Shirt und Jeans.
Orgi?
Digga. Orgi 69?
Nee.
King Orgasmus One?
Oh, Entschuldigung.
Imbiss Bronco?
Ich bin nicht hier aufgewachsen, Mann.
Hä? Ja, aber dafür sprichst du halt echt verdächtig gut Deutsch. Deswegen glaubt man dir das.
Ich bin nicht aufgewachsen, deswegen finde ich auch vielleicht so Oldschool, Newschool, bin ich auf jeden Fall Team Newschool.
Ja, es sind halt so, die haben auch eben schon in den 90ern da angefangen und das waren
ich,
halt
ich
so,
war noch nicht da in den 90ern.
Du hattest ja hier so süddeutsche Bewegung oft in Hip-Hop, Heidelberg, Stuttgart hat ja viel gemacht, Freundeskreis kennst du ja bestimmt, Max.
Freundeskreis kenne ich auf jeden Fall, so, mag ich auch.
Der Süden auch viel, viel gemacht.
Max Herr mag ich auch sehr.
Berlin kam halt immer so ein bisschen mehr Dirty und Street.
Ja, und dann kam Sido, Mann.
Rüber. Ja, und für mich war, ja, mega, Sido halt jemand, den ich am Anfang so voll... Was labert der, so ein kleiner Spast mit so einer Maske?
Richtig.
Und irgendwas. Keine Ahnung, was der redet. Aber letztendlich war es ja das, was ich auf Amerikanisch auch gefeiert habe, obwohl ich nicht so gelebt habe. So, ich habe Biggie gehört, wie er Crack tickt in New York, in den Streets und hab dazu gefeiert im Zimmer und fand es fett. So, und wenn es halt ein Berliner gemacht hat, fand ich scheiße, weil ich dachte, ne, es ist nicht authentisch. Na, aber da hat sich das halt so ein bisschen dann halt entwickelt, deswegen diese Wahrnehmung, und das sehe ich jetzt genau mit diesem New School auch. Es war halt in der breiten Masse vor 5 oder auch vor 10 Jahren gab es noch keine Ahnung, vielleicht Lean, oder haben die sich die Xannies noch nicht so hart reingeballert wie heute?
Zumindest noch nicht in Liedern viel gefeiert. Also Lean, das Getränk, kam ja aus Houston und da ist schon...
Es gibt schon eine Weile,
aber dann kam natürlich Paul Wall zum Beispiel. Das ist einfach mehr Rapper, da in den Anfang 2000er viel drüber gerappt haben und die sind halt sehr erfolgreich geworden. Deswegen kam Lean in den Mainstream. Also Lean ist ja viel, viel länger, als man jetzt denkt, sozusagen.
Sippen aus dem Sizzle.
Ja, genau, das ist...
Ja, also wir haben damals halt schon zu Mucke gefeiert, die wir eigentlich gar nicht verstanden haben. So. Also
ja klar, letztendlich geht es ja nur um das Lied so. Und wenn der Text irgendwie einen Nerv trifft, dann kannst du auch feiern. Du musst ja auch nicht drüber, du musst ja nicht da leben. Ich meine, Rammstein zum Beispiel, ich bin ein Fan von Rammstein, aber wenn er zum Beispiel, oder wenn die Band, wenn der Tilde zum Beispiel singt, ich treffe mich heute Abend mit einem Herrn, der hat mich zum Fressen gern. Ich glaube nicht, dass der da auslebt. Was ich meine? Ich meine, es geht ja nur um die Kunst. Und was? Und wenn ja, oder nicht? Und deswegen, wenn er zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt UFO ein bisschen übertreibt, jetzt rappt, dann ist es ja auch Unterhaltung sozusagen.
Wir hatten doch, also es wäre geil, wenn wir das irgendwie einspielen könnten, so jetzt hier oben oder so.
Was denn?
Ja, das wird eine Herausforderung, ne?
Nee. Gibt's
dieses Video von King Orgasmus One? Der musste sich, das war dann 2000er Jahre irgendwann wahrscheinlich.
Welches Lied?
Bei irgendeiner Talkshow, so eine standarddeutsche Talkshow mit Alice Schwarzer. Dann halt hinsetzen. Kennst du die?
Ich kenne keinen Ali Schwarzer.
Das ist so diese, so eine Frauenrechtsbewegungsdame. Keine Ahnung. Die
kennt man seit 20, Frau.
Seit 20 Jahren hier, ja.
Okay.
Aber könnte man so von ihrer Art her erstmal nicht vermuten, ne? Aber die hat halt dann diese Texte von King Orgasmus One vorgelesen, weißt du, so richtig frauenverachtend, so, ey, ich fick dich, bis du blutest und scheiß, ne? Also blende es ein, ist echt eigentlich witzig. Und damals hat halt auch jeder gedacht, unsere Jugend geht zugrunde.
Ja, eben.
An dem, genauso wie vielleicht an PC-Ballerspielen, wo wir CS früher gezockt haben. Und die ganze Welt oder ne, viele darüber geredet haben, geht unsere Jugend jetzt an Arsch, weil sie die ganze Zeit am PC sitzt und mit Pistolen auf andere Menschen schießt. Mhm. So war das auch. So, ich bin fast von der Realschule geflogen. In der 6. Klasse haben wir ein Musikreferat machen müssen über halt eine Musikgruppe, die wir wollten. Und ich habe halt KKS rausgesucht und habe halt als Beispiellied LMS laufen lassen.
Was ist das?
Da bist du auch noch zu wenig.
Nee, wirklich.
Ey, ich hoffe, wenn ihr es nicht kennt, dann
weiß nicht. Ey, heute Abend auf der Heimfahrt höre ich mir die Sachen an auf Spotify. Versprochen.
Das zeige ich dir auf jeden Fall nachher noch.
Okay,
das ist Rap-Geschichte, Deutsche. Ne? Also ausgeschrieben, Lutsch mein Schwanz. War war vor Arschfix-Song, so war, sagen wir mal, der erste Arschfix-Song. Wobei das eine Abwertung wieder wäre gegen
Gesamt. Gründungsvater von.
Aber komplett crazy. Und das hast du damals als Junge halt auch einfach gehört, weil es gegen die Gesellschaft gestoßen hat.
Richtig.
So. Also du willst ja rebellieren. Und ich glaube, man sollte da gar nicht zu viel reininterpretieren, wenn die Jungen rebellieren und eher mit denen in Dialog gehen, mit denen coole Sachen machen, die fördern, dass die kreativ sind, die fördern, dass die ihr Ding machen können, dass die einfach sich verwirklichen können und dass die in ihrem Leben diesen Erfolg haben mit dem, was sie gerne tun. Und das finde ich halt in dem Bereich, wenn man dann mit Künstlern arbeitet, wunderschön. Womit wir eigentlich super jetzt kurz beim Thema wären, dass ich das hier mal kurz zeige. Dass man halt, deswegen mache ich auch eben Vermarktungskonzepte gerne für Künstler, dass die sich eigentlich.
Ey, du kannst Gedanken lesen, ne? Ich wollte wirklich, nachdem du jetzt zu Ende geredet hast, wollte ich wirklich fragen, okay, darfst du jetzt erzählen, wenn, als du gesagt hast, mit welchen Künstler du arbeitest, also was ein bisschen von deinem. Es ist aus. Kein Bier mehr. Bier ist alle!
Aber du hattest eine Frage dazu.
Ja, genau. Mit welchen Künstler, also wenn du das natürlich erzählen darfst, mit welcher Künstler du gerade arbeitest, halt auch mit Vibes und.
Ja, also gerne mit vielen natürlich, je nachdem, was meine Kunden auch wollen. Aber grundsätzlich haben wir jetzt halt ein paar so Einzelprojekte, wie du hier siehst. Es ist echt so wirklich aus Spaß und aus Liebe zu den Leuten, um auch
was ist da drin?
Das auszunutzen, da ist Cannabis drin.
Hätte
das gedacht. Also du darfst es auch gerne öffnen und mir deine Meinung mitteilen. Das ist DJ Ari, ist eben ein DJ, der auch mit der Crowd von Frauenarzt und Orgi groß geworden ist und den ich aber unabhängig davon kennengelernt habe und schätzen gelernt habe, der auch ein paar Mal bei den Streams dabei war. Und ich einfach gesagt habe, du bist eine coole Socke, warum, du brauchst auch ein CBD-Blüten-Ding einfach. Jetzt haben wir es einfach gemacht, es ist schon ewig in der Röhre, hat an 1000 Sachen gehangen und jetzt ist es fertig und jetzt hauen wir das echt in ein paar Tagen auch bald raus. Ja.
Flaming, also ich habe hier in der Hand Flaming OG von DJ Ari. Dieses natürliche Qualitätsprodukt wird in der Steiermark Österreich sorgfältig von Hand verarbeitet. Da war ich ja da, ne? Oder? Steiermark war ich doch da.
Genau, direkt. Also es ist sogar witzig, weil genau das, was wir damals als lebende Pflanzen gesehen haben, ist heute da drin. Es war
geil!
Es war nicht so geplant. Wir wollten das alles auch viel schneller rausbringen. Und das war jetzt eigentlich mehr ein Zufall als gewollt, aber eigentlich viel perfekter und spricht auch viel mehr das aus, was Vibes eigentlich möchte.
Premium CBG Grip Aroma. Inhalt 2,5 Gramm Cannabis Sativa.
Genau, also CBG, ne, ist vielleicht ganz interessant so, ist auf jeden Fall.
Erzähl mir ein bisschen von dem Unterschied für die Leute, also für die Zuhörer jetzt.
Da kann ich dir gar nichts sagen. Die Leute können sich da gerne informieren. Der Unterschied von CBG und CBD. Es wirkt, glaube ich, soweit ich weiß, soll es irgendwie auch nach ersten Hinweisen alles beruhigend wirken. Mhm. CBG ist aber genauso wie CBN auch ein Stoff, der bei Haschisch und bei der Fermentierung von Gras, glaube ich, öfter dann auch vorkommt. Oder CBN eher und für das Schläfrige wirkt. Also ich glaube, CBG soll dann, wenn es mit THC in Verbindung ist, auch eher diesen schläfrigen Effekt haben. Aber grundsätzlich an sich ist CBG eine komplett nicht untersuchte Substanz, aber eine natürliche.
Okay. Ja. Aber ein wichtiger Hinweis, Aromaprodukt nicht zum Verzehr geeignet.
Genau, in Österreich erhältlich bei Grüner Brunnen. In Deutschland
leider noch. Darf ich auch machen? Legal.
Ich bitte darum. Also ich bitte um ein Zeugnis.
Oh shit. Diese Unboxing. Das müssen wir später auf jeden Fall noch aufnehmen. Warte.
Boah. Damn. Also darfst halt kein THC auch erwarten, sage ich ursprünglich eigentlich, aber das ist halt Zeug.
Also die Blüte sieht auch richtig heftig schön aus.
Zu THC würden sich andere wünschen. So. Und das war halt lange nicht so, ne? Du hattest diese EU.
Aber viele CBD sehen auch nicht so gut aus, aber die Blüte sehen echt gut aus.
Es hat halt mit diesen CBD-Strains zu tun. Und da hat der Ari eine sehr, sehr gute Wahl getroffen. Muss man ihm lassen. Und dann haben wir auch hier noch...
Ist das, was die hier ist das auch? Oder ist es anders?
Das ist das, was wir hier sehen, genau. Das okay. ist CBG. Wir haben aber auch noch eine CBD-Genetik. Eine wunderschöne.
Das ist Berry Aroma, okay. Mach auch genau. auf, ja?
Ja. Mit einer Künstlerin, die nicht so auf der Front erkennbar ist, die Juno 030. Geht auch in die neue Wave-Richtung. Und solltest du dir oder
auch welche Genre?
Wissen, das
auch.
Ist genau dein Ding.
Ja?
Ja, UFO oder. Nee, also überhaupt nicht.
Oh, damn. Beides super, super lecker.
Und auch fette Knollen, ne?
Und das werde ich auf jeden Fall den ganzen Tag in meinem Zimmer reichen.
Genau, das ist ja ein Aromaprodukt.
Ja, genau.
Nicht zum Verzehr geeignet. Erstmal, aber wir arbeiten natürlich dran. Und um nicht zu vergessen, das ist eigentlich so das Premium-Produkt, so auf das ich auch sehr, sehr stolz bin, das wirklich auch so das Ursprungsding ist, mit einer Künstlerin, mit der ich eben sehr, sehr eng und gut mich verstehe. Und auch sehr viel tolle Sachen mache, weil ich von ihrer Kompetenz unheimlich beeindruckt bin und von dem, was sie noch bewegen wird. Sozusagen mein erster Brand mit CBD-Brand, eine Limited Edition mit Antifuchs.
Fuchskraut, Hasenkraut, nice. Ja.
Hat sie alles selber gezeichnet, also was du da siehst, das Etikett ist komplett von ihr
auch okay.
designed cool. und gemalt. Die hochwertige Box haben wir natürlich da auch noch dazu, die wiederverwertet werden Prim-CBD. Kann.
Ah, da kommen 5 Gramm hier rein.
Genau, du hast ja jetzt zweimal Cannabis drin, zweimal 2,5 Gramm, die sich die Fuchs ausgesucht hat, ihre Lieblingsfans, eben das Fuchskraut und das Hasenkraut. Und das ist sozusagen der Inhalt der Selection, das ist die Selection der Künstlerin Antifuchs, hat sie auch mega gut ausgewählt, cool das Design gemacht. Jeder, der da das nachher bestellt, bekommt noch dann Papes dazu und ein Autogramm und so. Und das finde ich halt ein nices Ding. Der gesamte Gewinn von diesem Produkt geht nachher auch an die Künstlerin oder an den Künstler. Und war ursprünglich im März letzten Jahres eine Idee, halt ja die Künstler zu unterstützen, wenn die jetzt halt keine Konzerte oder sonstiges haben.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Und ich habe ehrlich auch in den letzten Monaten sehr oft gedacht, es lohnt sich nicht mehr, das jetzt zu veröffentlichen, weil einfach das alles zu lange gedauert hat und auch Corona vielleicht wieder aufhört. Und jetzt haben wir auf einmal so wunderbare Produkte auch und mehr Künstler noch dazu gewonnen, die da mit dabei sein wollen. Die rechtlichen Regularien in Deutschland deuten auch dazu hin, dass wir das bald in Deutschland verkaufen können. Aber aktuell ist es ein Produkt, das in Österreich verkauft wird.
Verstehe. Aber wo ist es dann erhältlich in Österreich?
Man kann es erwerben oder man kann die Links finden unter 420sessions.com. Oder ihr könnt direkt bei dem Max, bei dem wir auf dem Handfeld waren, in den Online-Shop
Grüß an Max.
Grünerbrunnen.at gehen und könnt es da dann direkt erwerben.
Ja, okay.
Also guck mal, ob das in euer Land versendet wird.
Ich wollte eigentlich auch nochmal zu Max, wenn er erntet, aber Corona-bedingt, das ist leider nicht möglich.
Na, also ich habe gestern mit Max wieder gesprochen, dass ich jetzt auch wieder gerne Lust hätte, ihm ein bisschen zu unterstützen beim Einpflanzen.
Okay.
Gerne. Können wir ein paar coole Videos
machen. Also bist du dann bald in Österreich?
Ja, immer gerne. Also sobald es Corona ein bisschen zulässt, aber sobald es auch arbeitstechnisch notwendig ist, bin ich da gerne.
Da müssen wir auf jeden Fall wieder eine Folge drehen.
Also nach jetzt so seit August bin ich ja wieder jetzt hier in Deutschland. Mhm. Und seitdem ist ja auch Lockdown so. Keine Ahnung, ich stehe vielleicht 2 Stunden am Tag und den Rest vom Tag sitze ich in meinem Schreibtischstuhl oder weiß nicht, stehe auf jeden Fall nicht. Oder das ist echt eine sehr krasse Situation aktuell.
Voll, ich merke ja auch beim Podcast, ich meine, ich verstehe ja auch, wenn die Gäste sich nicht treffen wollen. So. Und deswegen bin ich auch total dankbar, dass wir das hier heute machen können. Aber ja, ich merke das auf jeden Fall auch.
Ja, also ich habe ja die Tests organisiert, war auch nicht so einfach für uns.
Antigen.
Aber man muss natürlich ein bisschen auch damit umgehen können. Und wir arbeiten natürlich auch an Konzepten jetzt mit der Mary Jane in Berlin gemeinsam, dass die Messe im Oktober auch stattfinden kann. Und dass wir da ein tolles Event haben können. Wie das aussieht, das klären wir, aber es wird auf jeden Fall stattfinden. Und ich glaube, da müssen wir halt hin, dass wir nicht jetzt alle einen Schritt zurück zur Realität, wie es davor war, suchen, sondern dass wir uns vielleicht damit abfinden, dass wir halt jeder einen positiven Test brauchen, um in die Messe reinzukommen oder irgendwas. Also wir werden es sehen. Ich hoffe, dass wir bald wieder irgendwas machen können, anstatt gar nichts.
Ich hoffe bald echt. Also ich glaube, entweder das wird auf jeden Fall besser oder vielleicht wandere ich so temporär aus. Also ich habe es gehört, zum Beispiel in Madrid ist alles offen, alles easy sozusagen. Und in Österreich zum Beispiel ist es viel besser, weil es gibt überall eigentlich innerhalb von 10 Kilometern meistens so einen kostenlosen Corona-Test-Zentren. Und die Leute können sich einfach da testen lassen und dann abends einfach mit Freunden treffen. Was ich meine? Und das wäre zum Beispiel echt ein guter Übergangslösung, bis wir zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man sich impfen lassen will.
Bin ich voll dabei. So. Ich bin kein Epidemiologe, der jetzt sagt, ob das dann auch sinnvoll ist, wenn jetzt eben die Mutation gerade im Umlauf ist. Das ist ja auch ein Thema, dass es ein bisschen anders die Infektionsgeschichte läuft. Wir werden es sehen. Ich bin allgemein gegen Pessimismus, wobei es mir auch schwerfällt bei der politischen Hin- und Herlage aktuell. Aber welche Wahl haben wir? Und ich glaube, wir müssen alle einfach dafür kämpfen, dass wir Transparenz erreichen in Politik und in allem. Und ich glaube, das erreicht auch unsere Generation oder auch schon die Generation vor uns. Aber uns muss bewusst sein, dass die Vorvorgeneration einfach in der Übermacht noch ist, auch zahlenmäßig, und die sich auf sowas wie Social Media oder Internet-Themen noch nie in ihrem Leben einlassen mussten. Und ich denke, vieles wird sich von selbst regeln. Und Corona zeigt ganz vieles auf. So, ich will nicht sagen, dass es was Positives hat. Es ist eine Pandemie, kann gar nichts Positives haben. Aber es beschleunigt sehr viele Prozesse.
Absolut.
Also wenn es nur die Fleischindustrie ist, wo wir jetzt ein paar kleine Gesetze jetzt haben, die vielleicht auch nicht viel bringen, aber so ist es doch vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, teilweise auf jeden Fall. Also auf jeden Fall zum Beispiel, was Homeoffice-Regelungen angeht, dass die Firmen jetzt auch mittlerweile sieht, ey, Entschuldigung. Teilweise zum Beispiel Homeoffice für arbeitende Mutter ist einfach viel entspannter, wenn die Kinder schnell zum Kindergarten laufen können, 5 Minuten und dann direkt 5 Minuten daheim und dann direkt arbeiten, anstatt jetzt, keine Ahnung, 40 Minuten jetzt mit der Bahn irgendwo hinfahren. Und ich hoffe, dass wir die positive Sachen auf jeden Fall nach Corona-Zeit jetzt beibehalten.
Ich war demnächst mit ein paar Oldschool-Leuten im Live-Talk, deswegen Big Up an DJ Reef auch so. Die haben mich ausgelacht und haben gesagt, ne, ich mit meinem Jahrgang 89, ob ich überhaupt noch das 56K kenne. Modem.
Kennst du noch?
Natürlich.
Okay. Ich
mein, bei uns auf dem Land, so, das war ein Ding, das habe ich nutzen müssen, weil es nichts anderes gab. Ich glaube, ich habe mit 15 oder mit 16 Jahren habe ich ISDN bekommen. Also und ISDN war dann nicht 56K, sondern 1024K oder was weiß ich. Aber zu der Zeit hatten andere schon Breitbandanschluss, wo du 1000er DSL hattest. Und wir hatten dann 1000er Lite mit 768. Ich konnte keine Filme angucken, nichts downloaden.
Das weiß ich noch,
ja. Ja, also diese Digitalisierung vor allem hier auf dem Land, das merkt man vor allem auch im Verkehrsbetrieb, das hinkt alles, weil aber hier auch jeder, du hast ja heute gemerkt, genug Geld hat, sich alles selber zu kaufen. Deswegen ist auch sind die staatlichen Institutionen weniger verpflichtet einzugreifen. Also die müssen viel später erst reagieren.
Das Krasse ist, als ich nach Deutschland kam, so 2001, und dann hatte ich ja 2002 oder so, oder 2003 hatte ich so eine DSL-Leitung, ne? Und dann dachte ich mir, boah, im Vergleich zu Indonesien halt so, ne, dachte ich mir, super krass Deutschland, super schnell und so weiter. Und dann auf einmal irgendwann 2007, 2008 hatte ich immer noch dieselbe Leitungen irgendwie in Deutschland, bis heute noch. Und in Indonesien überall einfach so total schnell und super günstig auch. Viele denken, zum Beispiel jetzt, natürlich kein schönes Beispiel, aber bei Flüchtlingen oder Migranten zum Beispiel, warum die Handys haben. Weil Handys in deren Ländern, oder zum Beispiel in Indonesien, eher ganz andere Preise sind als in Deutschland. Deutschland ist ja super teuer, Handy und Daten. Aber in Indonesien kriegst du mit 2-3 Euro Daten für einen ganzen Monat.
Das hat mich immer so überrascht. Allein schon in Österreich war Telefon so günstiger. Und jetzt guckst du dir Österreich, das Land, an. 50% der österreichischen Bevölkerung wohnt in Wien.
Ja.
So, und der Rest ist so richtig komplett gestreut über ein Land. Warum haben die eine bessere Netzabdeckung als Deutschland?
Absolut. Hier so. Bin ich eben zu dir gefahren. Irgendwann kein Netz. Es ist einfach krass. Es ist ja eine reiche Region eigentlich.
Ich telefoniere hier besser über WhatsApp, WLAN.
Ja, ja, genau.
Aber auch mittlerweile, weil mittlerweile ein Glasfaseranschluss besteht. Aber wenn ich hier mit dem normalen Telefon telefoniere, also Handyempfang, Funknetz, hast du hier teilweise gar keinen Empfang und du brichst das Telefon ab. Und das sind Zeiten wie heute. So, ich wohne in Metzingen, wir sind 30 Kilometer von Stuttgart hier entfernt. Mhm. Ja, das ist eigentlich ein Witz. So. Und dann weiß man ja, worauf Corona jetzt hindeutet. So. Die Digitalisierung ist komplett stehen geblieben. Aber wir haben auch andere Themen. So. Wir haben hier im Dorf, wir sind 1000 Einwohner, wir haben hier eine Schule, es wird diskutiert, die ins nächste Dorf zu tragen, weil es halt kostengünstiger ist.
Okay.
Ja. Komischerweise nimmt aber die Stadt immer mehr Geld ein, also wäre es doch schön, auch das Regionale weiter zu fördern. Also ich glaube, wir haben halt oft diesen Sprung zwischen Kapitalismus und dem, was menschlich, nachhaltig oder ethisch einfach sinnvoll ist.
Mhm.
Und das ist das, was wir auch schon heute vorhin kurz gequatscht haben und auch das letzte Mal, was in meinem Markenmanagement und, finde ich, in Unternehmen zukünftig ganz, ganz wichtig ist, dass du eine ethische, vertretbare Meinung auch als Unternehmen hast. Vielleicht fängt es mit Tesla an, dass du mit Elon Musk eine Person hast, auf die du sagen kannst, okay, wenn der eine rassistische Äußerung macht, dann ist auch das Unternehmen scheiße. Und das meine ich mit genau solchen ethischen Grundsätzen auch auf ein Unternehmen angreifbar zu machen. So, das gibt's wenig bisher bei großen Unternehmen in Deutschland, Automobilindustrie. Aber es kommt mit VW-Geschichten und Diesel-Geschichten, dass so eine moralische Grundvorstellung eben auch ein Unternehmen entsprechen muss, ohne das Marketing, ohne egal was für eine Werbeanzeige du hast, sondern wirklich das zu transportieren, also den Mix von PR, dem, was wirklich im Unternehmen passiert und der Außendarstellung, der du sein willst, dass es halt verschmilzt und dass man das nicht mehr verbergen kann, so. Wie die Persönlichkeit. Du bist heute hergekommen und wolltest mich persönlich kennenlernen.
Ja.
Und hast meine persönliche Geschichte gehört. Und ich glaube, so fände ich das schön, wenn das Unternehmen auch so machen würden und das nicht immer so ein Versteckspiel ist nach rechtlichen Schlupflöchern.
Das ist ein sehr gutes Abschlusswort. Ziemlich ja, also eigentlich können wir ja jetzt noch stundenlang eigentlich unterhalten, aber ich glaube, wir haben jetzt fast 2 Stunden tatsächlich. Wir haben gesagt, ja, Minimum 40 Minuten, ne? Und auf einmal sind wir bei 2 Stunden und natürlich, weil das Essen schon da ist. Und wie viel Uhr haben wir jetzt?
Elf. Halb zehn.
Halb zehn, ja. Dann genau.
Können wir noch eine Stunde eigentlich machen. Ne?
Willst du noch eine Stunde machen?
Nee, aber vielleicht schalten wir ab und mit dem Ding kann man doch bestimmt auch Mucke machen, oder nicht?
Nee, kann man nicht. Nee, wieso?
Sieht so Musik cool hören. Aus, aber ich habe auch ein bisschen Mucke-Instrumente. Wir hören jetzt auf jeden Fall ein bisschen New School Shit. Wir hören diesen, von dem du erzählt hast.
Ja, genau. Also wir machen jetzt kurz vom Ende unserer, so vielleicht 10, 15 Sekunden, so unsere Snippets von den Künstlern, die wir heute gesprochen haben. Aber ich würde es auch vielleicht dann einfach danach dann auch reinschneiden.
Ja, deswegen biggest Shoutout auf jeden Fall von meiner Seite an dich, Ibnu, vor allem, dass du wieder mich mal besucht hast.
Sehr gern.
Österreich war.
Ich komme wieder im Mai.
Ihr müsst denken, er ist einfach 800 Kilometer gefahren, hat mich besucht und ich habe ihm nichts dafür gezahlt.
Ey, wir müssen auch ein bisschen vielleicht ganz kurz erzählen, ne? Ich glaube, wir haben da überhaupt gar nicht gesprochen, wie der dazu zustande gekommen ist, dieser erste Podcast.
Überhaupt?
Also ich glaube, ja, warte mal, auf jeden Fall über Instagram.
Ja.
Ich habe, also du bist ja, du hast ja diese 420 Live Sessions gemacht.
Mhm.
Genau. Und dann dachte ich mir, okay, cool, cooles Konzept. Vielleicht kann ich auch mit ihm einen Podcasten, weil der smoke ja eh so vor dem Dings, ne? Und dann ich will einfach mehr über dich und natürlich auch über die Firma erfahren. Deswegen habe ich dir geschrieben über Insta und dann hast du auch schnell zurückgeschrieben und dann auch einfach gesagt, ey, telefonieren wir mal kurz. Und dann hast du gesagt, ja, ich bin in Österreich. Und ich weiß nicht, ob du dann so weit fahren willst und so, ne? Hast du, meintest du mir danach zu mir, ey, wir fahren dahin, also weil du meintest ja, wir können auch auf dem Handfeld machen. Dann dachte ich mir, ey.
Genau, das war erst, ich war erst in Kärnten, ne? So.
Ja, genau. Und dann dachte ich mir, ja, auf dem Handfeld fahren wir nach fucking Österreich.
Und 2 Tage später hieß es irgendwie, dann musst du doch noch 200 Kilometer weiterfahren. Ne?
Genau, wir haben dann in Salzburg übernachtet und damit es näher ist, aber näher, dann müssen wir dann nochmal 350 oder so fahren. Aber bei der Rückfahrt bin ich tatsächlich 8-9 Stunden gefahren.
Mhm.
Nicht high natürlich.
Aber ja, eben, das sind auch 700-800 Kilometer von Graz dann so.
Ja, das war echt ein Stück, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich mag fahren, ich liebe es einfach zu fahren.
Und ja, aber das war ja auch nice eben, das mag ich halt, so ein paar Kontakte jetzt über Corona geht das ja nur, man schreibt sich irgendwie ja. Und sagt, ja komm, lass mal telefonieren und dann findet man einen Punkt oder du hattest
ja, deswegen fand ich auch krass, dass cool es war. Einfach so schnell und dann auch natürlich, dass du so offen warst. Und das Ding ist manchmal, wenn man einen neuen Podcast startet, ne? Oder überhaupt egal welche Projekt startet, das Problem ist manchmal, man braucht natürlich immer die Hilfe von jemandem, der schon erfolgreicher ist halt, ne? Und aber es ist schon ein bisschen schwierig, jemanden zu finden oder eine Brand oder egal wen, der auch ein bisschen Vertrauen an die hat. So, okay, ich finde den cool und ich möchte auf jeden Fall den unterstützen. Nicht, weil es mich pusht oder so, sondern ich finde das Projekt cool und stehen uns einfach gut so, weißt du? Und genauso wie bei dir oder Vincent Weed zum Beispiel, waren echt alle offen. Also die meisten waren alle echt immer offen in der Cannabis-Branche. Natürlich gibt es halt so große Brands und kann ich auch verstehen, wenn die nicht mit mir
ja, einen Podcast wollen, machen wollen. Die wollen halt erstmal was sehen, das verstehe ich auch, wenn es genau. Jetzt Firmen sind. Aber das siehst du ja auch eben, wenn du bei Vince und nur bei Lorenz warst.
Ja, genau.
Denen kommt es ja dann nicht drauf an, was du selber für einen wirtschaftlichen
genau.
Mehrwert daraus ziehst oder sonstiges. Und wir haben.
Sondern die wissen ja selber, wie der Hustle ist halt so, ne? Und du kannst es einfach alleine nicht schaffen.
Ja, darauf kommt es ja irgendwie gar nicht an, so, ne? Also ich weiß es gar nicht, wie es war. Wir haben geschrieben, wir haben telefoniert.
Ja,
und dann, du hast gesagt, du würdest mal wieder gern, glaub, oder das erste Mal auch gern einen Podcast mit Video machen. Und dann bin ich halt Feuer und
Flamme. Nee, du hast es angeboten. Du hast es angeboten.
War's mein Ding?
Ja, du hast gesagt, ja, wir können ein Video machen. Deswegen da, und dann habe ich dich gefragt, willst du wirklich so vor der Kamera smoken? Und dann meintest du, ja, ich mache das sowieso. Und dann kam das mit dem Video. Ja, okay. Der erste Gast, der sich aufnehmen lässt. Oder heißt es so auf Deutsch?
Ja, das ist fast eine Ehre. Wusste ich gar nicht, dass es so von mir kam. Aber
nee, von dir.
Ich weiß, dass wir in diesen Ding reinkamen. Ich sagte, ja, ist doch geil auf dem Handfeld.
Ne? Ja, Mann, auf dem fucking Handfeld.
Zwischen den Plants und allem. Und das war ja nur so eine Schnapsidee dann. Und wie das dann letztendlich wirklich war, war ja super. Mega nice, ne? Also wenn ich mir das Video heute angucke, bin ich auch mega dankbar, sowas zu haben, dass ich einfach anschauen kann und
Und vor allem der Podcast war ja auch ein bisschen so, also überhaupt nicht ernst, also kam jemand mit einem Sack Weed und dann nochmal Gin getrunken und dann kam nochmal den Grower läuft hinter uns und dann riecht an den ganzen Pflanzen. Und deswegen dachte ich mir,
Die haben noch den fetten Sack mit dem Weed gebracht.
Ja, yeah, Mann.
Purple Buds, ne?
Ja, genau. Den Purple Buds, genau. Und dann dachte ich mir, okay, wo bin ich hier gelandet? Also, weißt du, also manchmal denke ich auch, ich komme ja aus Jakarta und ich habe ja niemals, als ich klein war, geträumt, weißt du was, mein Traum ist, ich will mit 39 in Metzingen in Deutschland einen Weed-Podcast starten und dann einfach vollballern. Weißt du? Also das ist so, wo ich denke,
würde ich mir auch heute noch nicht wünschen.
aber es ist auf jeden Fall viel geiler als
Jakarta erste Tag. Heißt doch der Instagram-Filter, oder nicht?
Ja, genau.
Ja, ist es gleich geschrieben?
Ja, genau. Die benennen das ja nach Orte.
Ja.
Und das Geile ist, Instagram oder eigentlich alle Social-Media-Firmen wissen, wie groß Indonesien ist, der Markt.
Ich habe gegen die Corona-Regeln verstoßen. Ich habe aus der Flasche getrunken.
Du ich habe das hier.
Nicht mehr einschenken jetzt. Ne?
Nee, alles gut. Ich habe es noch. Und deswegen wollen die natürlich einfach mehr Leute catchen so. Und deswegen benennen die
das. Also das hat wirklich direkt den Zusammenhang.
Ja, genau. Das ist wirklich die Stadt.
Haben wir alles abgeschlossen?
Ich denke schon, aber ich habe natürlich, ich habe ja diese 5 Kanner-Fragen.
Ach, schon wieder?
Aber ich frage jetzt nur zwei.
Oder
ich frage nur zwei jetzt, nur zwei davon.
Kannst du auch die anderen nochmal fragen? Vielleicht beantworte ich sie ja anders.
Nee.
Hau raus.
Also die erste Frage war natürlich, wie alt und wo warst du, als du gesmoked hast? Also ich glaube, die Geschichte sollte bleiben, ne?
Ja, das wäre gut, aber auch nur ein Beweis, dass Kiffer kein gutes Gedächtnis haben.
Und zweite war, das kann ich natürlich immer fragen. Also,
was habe ich denn da gesagt? Ich weiß gar nicht. Es war in dem Moment halt das, woran ich mich als erstes erinnern konnte. So, aber ich habe die Geschichte erzählt, glaube ich, wo ich die Liebe zu Cannabis gefunden habe. Und da habe ich gerne kleine Stickies geraucht, mir eine Packung Chips gekauft im Supermarkt. Und hab Dokus geguckt und hab auf einmal Spaß an Schule und an Lernen und an Physik und Mathematik gefunden. Das habe ich damals gesagt, das würde ich auch beibehalten. Aber gekifft habe ich davor das erste Mal und mit 13 habe ich am Joint gezogen bei irgendwelchen Älteren und dann gekotzt, weil das eklig war. Aber ein High-Gefühl hatte ich da irgendwie nie in Verbindung.
Aber ja, vielleicht frage ich nochmal, weil vielleicht ändert man die Meinung. Wenn du mit jemandem smoken könntest, egal mit wem, dead or alive, mit wem wäre das?
Ja, ach so, dead or alive, da bin ich immer noch bei Tupac natürlich.
Ja, also.
So, das steht außer Frage. Aber mittlerweile, oder wenn man das umdrehen kann, wäre natürlich für mich das Schönste in meinem ganzen Leben, wenn ich noch einmal meine Mom sehen
würde. Absolut, Mann. Ich glaube, bei mir ändert sich auch immer, mit wem ich smoken könnte. Also am Anfang war es immer Joe Rogan so, weil der so, also wegen ihm habe ich ja den Podcast gestartet. Aber ich glaube, mittlerweile will ich auf jeden Fall mit Celine smoken. Definitiv. Darüber muss ich nochmal reden. Kennst du Celine? Die Sängerin?
Ja, ja, klar. Uff. Also eins morgen würde ich auch mit ihr, aber.
Also ich finde ihre Musik einfach.
Ich würde mit vielen oder fast mit jedem eins
morgen. Ja. Und dann, dritte Frage. Was war deine letzte Fressfleisch? Also was hast du da gegessen?
Ich weiß nicht, aber dafür muss ich absolut einen Shoutout an Fleischsalat geben. Das hat sich bei mir zu so einem kleinen Hype entwickelt.
Das gibt's auch nur auf Deutsch, glaube ich. Fleischsalat. Also das sind wirklich zwei Wörter, die eigentlich nicht zusammenfassen, oder? Das ist ja
auch kein Fleisch.
Was?
Das ist ja auch kein Fleisch. Das ist irgendwie Wurst und.
Ach so, ja, okay.
So, das ist
naja, ein bisschen Fleisch ist da
auch drin. Auch das Ekligste vom. Naja, ich habe dem letzten Doku geguckt, jetzt auf Arte vor zwei Tagen. Die haben da erklärt, wie dieses Fleisch, das im Wurstsalat im Industriellen europaweit verarbeitet wird, gelöst wird. Die lösen das in einer, also die kaufen Knochen in Tonnenmenge, lösen das in einer chemischen Substanz. Dadurch löst sich so diese Fleischschicht, die auf den Knochen ist, noch ab. Und mit einer weiteren chemischen Substanz entfernen die wieder diese chemischen Substanzen, die dieses Fleisch vom Knochen entfernt haben. Und diese klebrige Masse wird dann als Fleisch
oder
Wurst irgendwie verkauft. Also es
ist lecker, Mann.
Richtig ranzig. So. ich mag's. Ich liebe Fleischsalat mit einem schönen Laugenbrötchen und einer guten Brezel vom Glimser Beck.
Das habe ich noch nie probiert.
Mit Brezeln. Ich habe euch einen Schlafplatz angeboten. Morgen früh gibt es hier warme Brezeln und Fleischsalat.
Verlocken. Vierte Frage. Ich glaube, du hast die Frage auch korrigiert. Ich habe ja immer gefragt, was magst du am liebsten, wenn du high bist? Aber ich frage dich jetzt nochmal, wann bist du am liebsten high?
Also, da muss ich vielleicht auch ein bisschen Reife dazu bringen. Das ist ja schon wirklich ein halbes Jahr her, unser Podcast. Weil ich da durch die Aussage damals, und die will ich jetzt auch nicht wiederholen, weil sonst wäre es falsch, aber ihr könnt euch die anschauen. manchmal wäre es mir vielleicht lieber, dass ich nicht so high wäre, weil ich es gewohnt bin, die ganze Zeit high zu sein.
Interessant.
Und es gibt ganz, ganz viele Leute, Künstler, sonstige medienwirksame Menschen, die gerade halt auch so eine Clean-Zeit einlegen.
Ja.
Und ich finde es interessant, darüber auch zu reden. Deswegen auch CBD ist da halt ein tolles Ding, das man sagen kann.
Wann hast du das letzte Mal Pause gemacht?
Ich habe noch nie eine Pause gemacht. Ich hatte noch nie ein Problem. Also.
Ja, eben. Also bei mir ist das Prinzip, Kiff ist besser. Immer. Also, ja. Letzte Frage. Welche Emojis würdest du verwenden, um den High in dem Moment zu beschreiben?
Hatten wir. Fire.
Fire! Ey, vielen lieben Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen. Und ich hoffe, das wird nicht die letzte Folge sein.
Danke für deinen Besuch.
Ja, bis zum nächsten Mal, Mann.
Ciao.
Peace.